Der Herd- und Ofen-Podcast. Geschichten aus der Küche. Mit Michael Bielitzer und Peter Brück.
Ah, bonjour, bonjour, bienvenue, messieurs, dames, au Herd und Ofen Podcast. Je m'appelle Peter und ich begrüße an meinem Küchentisch der gutaussehende, bestens gelaunte, Baguette und Rotwein liebende Küchenakrobat Michael Bielitzer,
genannt Billy. Hi Billy.
Hallo Peter.
Ich höre sofort auf damit. Nicht, dass noch jemand auf die Idee kommt, wir wollten uns über die französische Küche lustig machen. Denn das wollen wir auf gar keinen Fall.
Natürlich nicht.
Natürlich nicht. Also, bevor ich hier völlig ins Blödeln gerate, auch euch, liebe Hörerinnen und Hörer, herzlich willkommen zum Herd- und Ofen-Podcast Folge 2. Hier gibt's jetzt wieder Geschichten aus der Küche, mit denen wir euch Inspiration liefern wollen und Ideen für euer eigenes Kochen, wollen versuchen, ein bisschen Wissen weiterzugeben, euch Trends und Produkte vorzustellen, tolle Rezepte für den Alltag, vielleicht auch ein paar Tipps und Tricks, die ihr sofort umsetzen könnt und hoffen, dass jede Episode euch und uns gemeinsam an unseren eigenen Herden und Öfen ein bisschen weiterbringt. Wenn ihr Fragen habt, Themenwünsche oder Ideen, dann schreibt uns gern zum Beispiel bei Facebook oder ganz klassisch per E-Mail an billy@herdundofen-podcast.de oder an peter@herdundofen-podcast.de. So, und jetzt, Billy, kümmern wir uns um Frankreich. Vielleicht mal so. Die Franzosen gelten ja als Volk von Genießern. Essen und Trinken spielt seit jeher eine wichtige Rolle für jeden Franzosen. Und das wollen wir uns heute mal genauer anschauen. Wir kümmern uns zuerst um die französische Küche im Allgemeinen. Dann wollen wir euch mit der Küche des Périgord im Südwesten Frankreichs beispielhaft eine französische Regionalküche vorstellen. Wir haben einen tollen Rotwein aus der Gegend im Programm, den ihr auch hier in Deutschland bekommen könnt. Billy hat ein Geflügelgericht aus Franche-Comté im Programm.
Senf-Comté-Huhn.
Also noch ein Ausschnitt aus der französischen Regionalküche. Aber einsteigen würde ich gerne damit, dass du, Billy, wenn wir uns schon in der Vergangenheit mal über Frankreich oder das Essen in Frankreich unterhalten haben, mir immer gesagt hast, dass du auch gewisse Schwierigkeiten damit hast.
Ja, Schwierigkeiten weiß ich gar nicht, aber es ist ja so, dass die französische Küche als eine der besten Küchen der Welt gilt. Also und zumindest auch immer mit der italienischen Küche in einem Atemzug genannt wird.
Ne? Ja.
Trotzdem ist mir aufgefallen, dass, wenn wir uns hier Münster anschauen, Restaurantszene, es gibt natürlich haufenweise Italiener, vom italienischen Imbiss bis zum sehr guten italienischen Restaurant. Ja. Natürlich auch Griechen und so weiter, was man also hat. Hamburger.
Ja, aber Italiener ist wahrscheinlich auf jeden Fall das häufigste.
Genau. Ne? Aber wir haben relativ wenige französische Restaurants. Ich würde mal sagen, die kann man an einer Hand abzählen. Wenn ich mich im Bekanntenkreis umschaue, was die Leute da kochen, die haben eigentlich alle haben so einen kleinen Kanon an italienischen Rezepten. Aber relativ wenig französische Küche, vielleicht mal ein Coq au vin, okay, das ist bekannt, aber es wird wenig französisch gekocht, finde ich. Und auch meine Erfahrung in französischen Restaurants, zumindest im Ausland, also in Frankreich, in Paris, war nicht so toll. Also
warum?
Essen gegangen, ich fand meistens irgendwie, zumindest nach meiner Sicht, einen arroganten Kellner, viel Geld bezahlt. Essen
Portionen,
fand ich nicht so toll, genau.
Daumennagel, große Kartoffel.
Ja, und jetzt könnte man natürlich sagen, okay, Paris, klar, Metropole, Touristenstadt.
Ja.
Ich war in den falschen Restaurants, war ich auch ganz bestimmt. Aber du warst ja selbst auch oft genug in Italien, auch in Rom.
Ja.
Ich war noch im letzten Jahr in Rom. Ich war sehr häufig schon in Mailand. Und ich finde, da kann man irgendwo in irgendeiner Straße in ein Restaurant gehen. Und ich habe, glaube ich, fast immer die Erfahrung gemacht, dass ich zumindest zufrieden war.
Ja,
meistens habe ich aber sehr gut gegessen. Das war bezahlbar. Und ja, da habe ich mich gefragt, warum hat die französische Küche, die natürlich weltweit einen sehr hohen Stellenwert hat, in unserem Alltag in Deutschland meiner Meinung nach, außer einer Sterneküche, ganz bestimmt, aber das ist ja nicht unbedingt unser Thema, nicht so einen Einzug gehalten. Also Ich meine, du bist ja, ich weiß, du bist Frankreich-Fan. Ich weiß gar nicht, ob du jetzt Fan der französischen Küche bist, aber Frankreich-Fan, du fährst mindestens einmal im Jahr zum Urlaub dorthin. Ja. Du machst gerade einen Französischkurs. Was hast du denn so für Erfahrungen gemacht in deinen Urlauben? Also jetzt mal mit der Restaurantküche. Als Vegetarier ja, genau. Auch natürlich.
Genau, wir sprechen über die Restaurantküche und das finde ich nach wie vor also auch wirklich schwierig. Mhm. Als Vegetarier ist es extrem schwierig, finde ich. Vielleicht in den großen Metropolen hast du noch ein bisschen Glück, da zurechtzukommen. Aber sobald du dich auch nur einigermaßen aufs Land begibst, also wird es sehr schwierig. Mhm. Ne? Vielleicht ein Omelette. Ne, können sie einem noch anbieten, aber für mehr reicht die Fantasie dann nicht aus. Ne? Mhm. Während die italienische Küche ja per se fantastische Rezepte bereithält, die auch jeder Fleischesser bestellen würde, die aber von sich aus originär vegetarisch sind.
Das heißt, ne? Du kochst selbst in deinen Frankreich-Urlauben?
Ja, wir kochen selbst und benutzen dafür Zutaten, die auf den wunderbaren Märkten da finden, ne, die ja wirklich ganz außergewöhnlich schön sind. Ne? Und ja, können wir uns gleich noch auf jeden Fall ein bisschen drüber unterhalten. Wir müssen aber nochmal darauf zurück, dass du gesagt hast, die französische Küche hätte möglicherweise gar nicht so stark Einzug gehalten bei uns. Ne? Und das muss man mal überprüfen, ne? Weil ich glaube, dass sie das sehr wohl hat, dass die französische Küche sogar einen immensen Einfluss auf unsere Küche hat, auf unser tägliches Kochverhalten. Nämlich, indem sie uns ganz viele Gerichte, aber auch Produkte geliefert hat, die wir einsetzen und von denen wir schon überhaupt nicht mehr wissen oder uns nicht mehr klar machen, dass sie originär aus Frankreich kommen. Ich habe für uns hier mal eine kleine Liste geschrieben, ungeordnet einfach Sachen draufgeschrieben, die wir aus Frankreich haben, die es in jedem Geschäft gibt oder die wir uns relativ regelmäßig in der eigenen Küche zubereiten. Pass auf, in der Bäckerei gibt es Baguette oder Croissant.
Ja, klar.
Es gibt die wunderbaren Nachtische Crème Brûlée, Crème Caramel, Crêpe, Mousse au Chocolat. Auf deinen Salat tust du eine Vinaigrette. Du reicherst deine Gerichte an mit Béchamelsoße, Sauce Bernaise, Sauce Hollandaise, Mayonnaise, Remoulade. Du machst vielleicht gerne Flammkuchen. Gerade dann, wenn der frische Federweißer angestellt wird. Französische Zwiebelsuppe, Quiche Lorraine, Ratatouille, Dijon-Senf, Getränke, Bordeaux, Wein, Rotwein, bekannteste der Welt, Champagner, Calvados oder der wunderbare Wein aus dem Burgund. Dann die Käse, die sich jeder von uns regelmäßig aufs Brot legt. Camembert, Brie, Roquefort eventuell, Comté, Munsterkäse aus dem Elsass und so weiter. Ne? Also es ist ein Wahnsinn, eine Riesenproduktpalette. Alles aus Frankreich, ganz viel originär französische entweder Rezepte oder Produkte. Aber sie sind eben wie selbstverständlich in unseren Alltag übergegangen.
Mm, ja. Ne?
Und das ist ja nicht das Einzige. Ne? Also es gibt ja noch ganz viele andere Einflüsse der französischen Küche. Ich hoffe, dass wir heute so einige davon noch abarbeiten können. Ne? Aber ich sage nur mal so als Stichwort Speisenfolge. Vorspeise, Hauptgericht, Nachtisch. Das ist was Französisches. Mhm. Ne? Und das kommt aus Frankreich.
Okay, ja. Ja, vielleicht ist es einfach nur so, dass es nicht ganz so prominent ist. Ne? Ich meine, das, was du gerade aufgezählt hast, ist natürlich schon erschlagend. Hast du auch vollkommen recht. Sind ja auch haufenweise Produkte dabei, die ich natürlich auch selbst benutze. Aber du musst schon zugeben, so auch wenn du selbst kochst, sind wahrscheinlich mehr italienische Rezepte dabei.
Ja, ne? Tausendprozentig. Also ich müsste selber mal darüber nachdenken, ob ich überhaupt originär französische Rezepte, mal abgesehen irgendwie von ein paar Suppen, die ich wirklich ganz fantastisch finde, in meiner Rotation habe.
Ich meine, es gibt natürlich auch diese Geschichte, dass die französische Küche eigentlich aus der italienischen Küche kommt. Ne? Also wir haben uns schon mal drüber unterhalten. Es gibt ja dieses wunderbare Buch von Bill Buford. Wir kommen später nochmal drauf als Buchtipp. Da habe ich das erste Mal von...
Wie heißt das Buch?
Hitze, ich glaube Abenteuer eines Küchensklaven. Und da habe ich das erste Mal von dieser Geschichte gelesen. Manche sagen, es ist ein Mythos, dass die französische Hofküche 1600 noch total, ich sag mal, einfältig und derb war. Und dann hat Katharina von Medici Heinrich II. Geheiratet, der später auch König von Frankreich wurde, ist dann natürlich übergesiedelt nach Frankreich.
Genau, das muss man sagen. Katharina von Medici, eine Italienerin.
Genau. Ne? Und die hat halt ihren ganzen Köche mitgenommen, Lebensmittel mitgenommen, Kochutensilien mitgenommen und so weiter. Und die Geschichte ist halt so, dass sie erst dadurch, dass sie die italienische Küche nach Frankreich gebracht hat, an den Hof, der noch relativ derb gekocht hat, überhaupt diese Kochkultur sich entwickelt hat. in die Haute Cuisine vielleicht auch. Also die Haute Cuisine hat sich aus der Hofküche entwickelt. Ja. Ne? Und das ist natürlich auch umstritten, klar.
Genau,
es gibt eine ganze Menge Kulturhistoriker, die sagen, ob der Einfluss jetzt wirklich so groß war. Katharina von Medici war 14 zu dem Zeitpunkt, ob sie wirklich so einen Einfluss auf die französische Küche haben konnte. Aber es ist auf jeden Fall eine interessante Geschichte und passt ja so ein bisschen auch zu ein paar Sachen, die ich anfangs mal gesagt habe, dass ich mich oftmals in der italienischen Küche so ein bisschen wohler fühle. Obwohl ich auch heute ein ganz wunderbares, einfaches Rezept mitgebracht habe und auch ein wunderbares französisches Kochbuch, das zu meinen Lieblingskochbüchern gehört, mitgebracht habe. Ja, was wollte ich sagen? Ja, lass uns noch mal ein bisschen schauen. Wir haben gerade über den Mythos gesprochen, über die Geschichte gesprochen. Wie hat sich die französische Küche entwickelt? Wir haben Aufsager gemacht zum Thema Haute Cuisine.
Und was Geschichte sind die Fakten, der französischen Küche.
Geschichte der französischen Küche, ne? Welche Fakten sind da? Und lass uns bitte einfach mal reinhören.
Alles klar.
Um die Anfänge dessen, was wir heute als Haute Cuisine bezeichnen, kennenzulernen, begeben wir uns auf eine Zeitreise. Zunächst ans Ende des 17. Jahrhunderts. Denn zu dieser Zeit begann alles. Mit zwei Kochbüchern. Das erste trägt den Titel Le Cuisinier François, also der französische Koch. Und das zweite Le Cuisinier Royal et Bourgeois, frei übersetzt der königliche und bürgerliche Koch. Verfasst haben sie zwei Köche von hohen Weihen. Zum einen François-Pierre de La Varenne, der Hofkoch von Heinrich IV. Und Maria von Medici. Und zum anderen François Massaillot, Koch am Hof von Philipp I. und später Philipp II. Was ist nun das Besondere an diesen über 300 Jahre alten Kochbüchern? Sie enthalten Anleitungen und Rezepte für Gerichte und Süßspeisen, die jeder von uns bereits probiert hat, wie zum Beispiel Crème Brûlée oder Baiser. Und vor allem, deren Zubereitung bis heute weitgehend den Methoden der beiden Hofköche folgt. Um herauszufinden, wie diese Gerichte zu uns kamen, reisen wir 100 Jahre weiter in der Zeit und machen als nächste Station zur Zeit der Französischen Revolution. Die Kochkunst in Frankreich hatte sich beständig weiterentwickelt, war jedoch noch immer König und Adel vorbehalten. Weil nun aber während der Französischen Revolution viele Adelige den Tod fanden und die Spitzenköche dadurch arbeitslos wurden, verließen sie das Land und fanden Anstellung an den Adelshöfen im übrigen Europa. Nachdem sie vor allem in London, St. Petersburg und an deutschen Fürstenhäusern die Küchen revolutioniert hatten, kehrten sie nach Frankreich zurück, um nun endlich in den dortigen Städten ihre eigenen Restaurants zu eröffnen. Das ist der Schritt, durch den sich die Haute Cuisine dem Bürgertum öffnete. Zu dieser Zeit entstanden weitere klassische Rezepte, die alle noch heute gültig sind. Zum Beispiel für die Mayonnaise, Coq au vin oder das berühmte Croissant.
Also hochspannend. Und Coq au vin koche ich wirklich auch zu Hause gerne.
Ja, und Croissant esse ich auch zu Hause gerne. Ja, ja klar, das sind die Klassiker. Ne? Mhm. Was auf jeden Fall interessant ist, finde ich, und das hast du ja vorhin schon mal erwähnt, dass die Speisen in der mittelalterlichen Küche total überwürzt waren. Mhm. Ne? Und dass die Hofköche diejenigen waren, die damit angefangen haben, das Ganze zurückzufahren und mehr den ursprünglichen Charakter der Speisen in den Mittelpunkt zu stellen. Mhm. Und das ist ja auch was glaube ich, so das erste Kriterium ist für die Haute Cuisine, die ja auch sagen, sie wollen eher wieder den natürlichen Charakter der Speisen rausstreichen. Ne? Ist ja insgesamt ganz interessant, finde ich. Ne? Jürgen Dolase, der bekannte deutsche Gastronomiekritiker, den wir in unserem ersten Podcast, Folge 1, als es um Reis ging, wer die Episode nicht kennt, der möge auf jeden Fall reinhören, gibt jede Menge Tipps, Tricks, Wissen und vor allem herrliche Rezepte rund ums Thema Reis. Also Jürgen Dolase sagt ja auch, dass er als Restaurantkritiker, der also nur in Sternerestaurants unterwegs ist, durchaus in Zweifel zieht, ob es der Haute Cuisine wirklich nur darum geht, immer den ursprünglichen Charakter der Speisen herauszustellen. Ne? Als Beispiel führt er in einem seiner Bücher Joël Robuchon an, ist ein französischer Sternekoch, der mehrere Restaurants in Frankreich betreibt und der bekannt ist für sein Kartoffelpüree. Kennst du diese Geschichte? Mhm. Und er hat also ein Kartoffelpüree entwickelt, was sich dadurch auszeichnet, dass er auf 1 Kilo Kartoffeln ein Pfund, nein, stimmt mir gar nicht, ein halbes Pfund, also ein Päckchen 250 Gramm Butter unterrührt. auf ein Kilo Kartoffeln 250 Gramm Butter. Mhm. Da kannst du dir also vorstellen, was die Butter für einen krassen Geschmack in dieses Kartoffelpüree bringt und auch was für einen Eigengeschmack. Das heißt, vom Eigengeschmack der Kartoffel bleibt erstmal nicht so viel übrig. Das klingt unheimlich viel auch. Ne? Ich kann mir vorstellen, ich habe es noch nicht probiert, dass das natürlich wahnsinnig gut schmeckt. Ich habe mal auf eine Chipstüte geguckt, weil ich gedacht habe, boah, ne, 250 Gramm Fett, ne, auf ein Kilo Kartoffeln, aber Kartoffelchips, da sieht es aber noch härter aus.
Ja,
ne?
Wie viel Gramm haben die?
Also ja, auf die Packung, wo ich geguckt habe, unterschiedlich zwischen 33 und 37 Gramm Fett in 100 Gramm. Das heißt, du hast zwei Teile Kartoffeln und ein Teil Fett in Kartoffelchips. Ja. Ne? Und bei ihm hast du vier Teile Kartoffeln und ein Teil Fett.
Mir fällt gerade ein, dass ich durch ein französisches Gericht überhaupt zum Kochen gekommen bin. Durch Zwiebelsuppe. Und zwar habe ich als Kind ein Buch gelesen von Mario Simmel. Wer heißt der? Hans-Mario Simmel? Mario Simmel? Ich weiß es gar nicht.
Boah, genau. Johannes Mario Simmel.
Johannes Mario Simmel, genau. Der hat ja viele Bücher geschrieben. Ich glaube, sind auch nicht alle immer richtig toll. Und ich habe auch 20 Jahre kein Buch mehr von dem gelesen, war 30 Jahre nicht. Aber als Kind ist mir ein Buch in die Hände gefallen. Es muss nicht immer Kaviar sein. Und wenn ich mich richtig erinnere, ich bekomme es jetzt nicht mehr ganz zusammen, der Protagonist und der Star hatte einen Schlag bei Frauen, aber nicht nur aufgrund des guten Aussehens, sondern weil er gut kochen konnte.
Ah.
Und das Buch war dann immer auch so ein bisschen gespickt mit ein paar Rezepten. Und da wurde eben auch über Zwiebelsuppe gesprochen. Und das hat mich dann so fasziniert. Zu dem Zeitpunkt habe ich selbst keine Zwiebelsuppe gemacht, sondern bin einfach in den Supermarkt gegangen, als Koten tatsächlich, und habe einfach eine Dose Zwiebelsuppe gekauft.
Jetzt muss ich dich ganz kurz unterbrechen und für alle unsere Zuhörer, die nicht aus Münster kommen, Koten übersetzen. Koten, als Koten heißt als Kind.
Als Kind, genau. Also auf jeden Fall dieses Buch, ich glaube, es war eine Krimi-Geschichte mit diesem Protagonisten, der gut kochen kann und bei Rezepten, hat mich damals total inspiriert. Ich fand das super. Ich glaube, das wäre wahrscheinlich grausam, wenn ich das heute nochmal lesen würde, aber Zwiebelsuppe, seitdem ist neben dem Coq au Vin auch eine Zwiebelsuppe bei mir, wird hier öfters mal gemacht.
Kennst ja diesen berühmten Gag von Otto, ne? Du kaufst mir jetzt den Simmel ab, sonst schneide ich dir ins Ohrläppchen.
Okay, hören wir mal einfach in den zweiten Teil rein, würde ich sagen. Haute Cuisine, die Geschichte der Haute Cuisine.
Wir reisen weiter in der Zeit, wieder 100 Jahre nach vorn und stellen fest, die Großmeister revolutionierten mit der Zeit auch die Organisation der Arbeit in der Küche. Der Vordenker auf diesem Gebiet war Auguste Escoffier von der Côte d'Azur. Gegen Ende des 19. Jahrhunderts gestaltete er die Organisation einer Großküche komplett neu, indem er Spezialisten auf den jeweiligen Posten in der Küche installierte. Diese Art der Arbeitsteilung mit Küchenchef, mehreren Sous-Chefs und Chef de Partie sowie den Bei- und Hilfsköchen ist bis heute in allen größeren Restaurantküchen der Welt unverändert gültig. Zur gleichen Zeit erschienen weitere Kochbücher und Regelwerke, darunter auch Escoffiers Guide Culinaire, der nicht nur die französische Küche prägte, sondern die gehobene Küche in ganz Europa und in den Vereinigten Staaten. Zu guter Letzt, und damit sind wir auf unserer Zeitreise beinahe im Heute angelangt, prägten Köche wie Fernand Poin und später sein Schüler Paul Bocuse die sogenannte Nouvelle Cuisine, also die neue Küche. Sie versteht sich als zeitgemäße Interpretation der Haute Cuisine und ist die bisher letzte große Welle kulinarischer Innovation, die von Frankreich aus zuerst Europa und dann den Rest der Welt erreichte. Die Nouvelle Cuisine legt besonderen Wert auf allerfrischeste Zutaten und die leichte und schonende Zubereitung der Speisen. Sie ist ferner bekannt für das künstlerische und detailverliebte Anrichten und Dekorieren, wie wir es heute mit der Spitzengastronomie in Verbindung bringen.
Ja, okay, also, was haben wir gelernt? Die Köche waren nicht nur dafür verantwortlich, dass sich die Küche weiterentwickelt hat und dass sich die Gerichte weiterentwickelt haben und in der Zeit sind nicht nur ganz viele klassische Gerichte entstanden, sondern die Organisation einer Großküche ist auch zurückzuführen auf die Arbeit von Escoffier im 19. Jahrhundert oder Anfang 20. Jahrhundert, der die große Küchenbrigade so organisiert hat mit Küchenchefs, Sous-Chefs, Chef de Partie, den Hilfsköchen. Ich glaube, das wird ja auch in deinem Bill Buford Buch sehr gut beschrieben.
Ja, absolut, ne? Ich schaue auch wahnsinnig gerne so Dokumentationen im Fernsehen oder auf YouTube, wo es so um diese Küchenorganisation in Sterne-Restaurants geht. Ne? Also hast du wahrscheinlich auch schon mal ein paar Mal gesehen. Ne?
Ja, so, ehrlich gesagt noch nicht so viel.
Ja, ich finde das schon interessant, also dieser Drill, dieser Ton, der da manchmal herrscht, ja, ist schon spannend.
Ja, genau. Und festhalten müssen wir also, dass das tatsächlich was ist, was auch auf ein französisches Engagement zurückgeht. Ja. Ne? Und dass das also auch ein immenser Einfluss der französischen Küche auf die Küchen in der Welt ist, nämlich wie ist Küche zu organisieren.
Mhm, ja.
Ne? Speisenfolge hatten wir gerade schon mal gesagt. Ne? Es geht ja nicht nur um Vorspeise, Hauptgericht, Nachspeise, sondern selbstverständlich auch noch die vielen Zwischengänge, die zwischendrin sind. Ne? Ein Sieben-Gänge-Menü, auch sowas geht zurück auf das, wie sich in Frankreich die Haute Cuisine entwickelt hat, wie die Haute Cuisine entstanden ist.
Ja, klar. Also wir müssen sagen, doch tatsächlich, anders als am Anfang so ein bisschen vermutet, immenser Einfluss durch die französische Küche.
Er ist nur subtiler vielleicht, weil er uns im Alltag gar nicht mehr so auffällt, weil wir vieles genau. Allzu selbstverständlich ansehen.
Ja, wir nehmen das als selbstverständlich an. Und ich bleibe trotzdem dabei, so an Rezepten finde ich so im bekannten Kreis doch recht wenig.
Genau, weil die französische oder umgekehrt, weil uns die italienische Küche vielleicht einfach näher ist, ne, weil sie leichter zugänglich ist, weil sie uns häufiger, darüber haben wir ja gesprochen, auch in der Restaurantwelt, zum Beispiel hier bei uns in Münster, aber eigentlich in ganz Deutschland, begegnet. Also ich möchte wetten, es gibt 10-mal so viele italienische Restaurants in Deutschland wie französische, wenn nicht sogar noch mehr.
Ja, ja, denke ich auch. Ja.
Ne? Organisation der Restaurantküchen geht auf jeden Fall auf die Franzosen zurück. Was in diesem Aufsager noch nicht vorkam, was aber auch ganz interessant ist, ist der Guide Michelin. Also der Reiseführer vom Reifenhersteller Michelin, aus dem dann der berühmte rote Restaurantführer entstanden ist, wo die Sterne-Restaurants verzeichnet sind. Der ist ja, glaube ich, ich weiß es auch nicht mehr ganz genau. Das Wissen habe ich mir auch nur angelesen, aber ich meine zu irgendeiner Weltausstellung in Paris Anfang des 20. Jahrhunderts zum ersten Mal rausgegeben worden. Und er enthielt ja ursprünglich nur, weil da gerade auch die ersten in Serie gefertigten Autos auf den Markt kamen.
Tipps für die Autofahrer.
Waren das Tipps für die Autofahrer? Wo finden sie sowas wie Tankstellen, Werkstätten und so weiter?
Ja.
Das war der erste Guide Michelin. Und in dem wurde, weil mit den Serienautos auch der Motortourismus entstand, eben auch verzeichnet, wo kann man denn, wenn man unterwegs ist, mal einen Happen essen? Ne? Und daraus hat sich dann entwickelt, dass man später 1, 2 oder 3 Sterne vergeben hat. Ein System, was ja auch erstmal gar nicht so fremd ist. Also ich habe mehrere Reiseführer für irgendwelche Gegenden, wo mir besondere Sehenswürdigkeiten zum Beispiel mit einer großen Anzahl von Sternen in irgendeiner Landkarte vermittelt werden. Ne? Und was nicht so ganz so wichtig ist, hat vielleicht nur einen Stern. Ich überlege, ob ich es gerade zusammenkriege. Bei Michelin ist, ein Stern für das Restaurant bedeutet einen Stoppwert. 2 Sterne bedeutet einen Umwegwert. Und 3 Sterne bedeutet eine Reise wert. Also, wenn du das irgendwo siehst, dann kannst du dafür auch ins Flugzeug steigen, dahin heizen und wirst nicht enttäuscht werden, weil dir ein so wunderbares Essen vorgesetzt wird.
Aber jetzt gibt es natürlich nicht nur die Haute Cuisine, sondern auch die Regionalküchen in Frankreich.
Genau, das ist das große Missverständnis, ne? Dass wir gar nicht von der französischen Küche sprechen können, sondern dass man immer unterscheiden muss zwischen der Haute Cuisine, und über die Einflüsse haben wir uns gerade unterhalten, und den französischen Regionalküchen, die sich dadurch auszeichnen, dass sie eben eigene Rezepte haben, die auch möglicherweise seit Jahrhunderten so gekocht werden und dies möglicherweise auch nur in dieser speziellen Region, manchmal sogar nur in einer bestimmten Stadt oder einem kleinen Dorf in der Form gibt. Das ist auch was ganz Wunderbares, was empfehlenswert ist, ne, bei einem Frankreich-Urlaub sich da mal ein bisschen umzutun und zu schauen, was es in den unterschiedlichen Regionen so gibt. Du hast uns auch was mitgebracht. Ich sehe ein Kochbuch und du kannst uns vorstellen ein Rezept aus Franche-Comté, beziehungsweise aus den Savoyen.
Ja, genau. Also Regionalküche, so wie wir es gerade kurz besprochen haben.
Ja.
Vielleicht mal kurz zu dem Buch.
Ja.
Das Kochbuch heißt Frankreich. Eine kulinarische Reise, ist irgendwie aus den 90ern, glaube 95 oder sowas.
Ja.
Mit 243 Originalrezepten. Aus den Landesküchen aller Provinzen, heißt es. Und wie ich dazu gekommen bin, finde ich auch noch ganz witzig. Ich war eingeladen, es muss schon 20 Jahre her sein, bei Nachbarn zum Essen. Die haben für uns gekocht, für mich und meine Frau. Für meine Frau und mich, sorry. Und es gab genau dieses Comté-Senfhühnchen. Ich war so begeistert von dem Gericht, dass ich natürlich auch nach dem Rezept gefragt habe und das kommt aus diesem Kochbuch und das habe ich mir dann im Nachhinein total häufig von diesen Nachbarn ausgeliehen. Dann sind wir aber irgendwann weggezogen. Dann ging das mit dem Ausleihen nicht mehr ganz so einfach. Und dann wollte ich mir das Kochbuch auch zulegen. Das gab es aber gar nicht mehr. Ist so einfach gar nicht zu bekommen.
Ah, okay, weil es nicht mehr aufgelegt wird. Das heißt nur noch über den antiquarischen Buchhandel.
Genau. Ja, und dann über den antiquarischen Buchhandel hat meine Frau mich dann irgendwann zu Weihnachten überrascht. Die hatte auch wahnsinnige Mühe gehabt, das zu bekommen. Und hat das dann, glaube ich, für ein Heidengeld gekauft tatsächlich. Und dann jetzt habe ich es.
Ja.
Und das ist ein ganz tolles Kochbuch. Ist jetzt nicht so ein Hipster-Kochbuch, so wie sie in letzter Zeit so ein bisschen in sind. Sondern,
du meinst mit diesen hipsterartigen Fotos.
Genau. Sondern das ist so ein bisschen so ein, ja, ein klassisches Kochbuch mit für mich wahnsinnig schönen Bildern. Und seit ich dieses Kochbuch habe, bin ich eigentlich auf jedem Flohmarkt auf der Suche nach den Utensilien, die hier Geschirr, Besteck, Gläser und so weiter, die in diesem Kochbuch verwendet
werden. Wie auf den großen Bildern in diesem Buch.
Genau.
Ich sehe schon, der antiquarische Buchhandel, wenn diese Podcast-Folge ersteigt, kann sich nicht mehr retten vor Anfragen.
Und was ich heute vorstellen möchte, ist ja meiner Meinung nach ein ganz einfaches Rezept. Weil ich selbst erliege auch so ein bisschen dem Trugschluss, dass, weil die Haute Cuisine so präsent ist, französische Küche total kompliziert ist. Und man sich eigentlich eine Woche Urlaub nehmen muss, um irgendein Gericht zu zaubern.
Ja, genau. Aber was aber Unsinn ist.
Das stimmt nicht, genau. Und das sieht man auch in diesem Kochbuch. Und dieses Huhn mit Comté ist wirklich ein ganz einfaches Rezept, was auch relativ schnell geht und wirklich nicht viel Mühe macht und man auch gut vorbereiten kann. Also, was benötigen wir dafür? Wir benötigen natürlich ein Huhn. Ja? Und da bitte ich gleich schon mal, bitte nicht irgendein Huhn aus dem Supermarkt, irgendeins, was in erbärmlichen, unter erbärmlichen Umständen aufgezogen wurde. Das muss ein gutes Huhn sein. Weil was haben wir hier für Zutaten? Wir haben hier Zutaten Salz und Pfeffer, Comté, also Käse, Wein und Senf. Mehr ist da schon nicht dabei. Das heißt, wir brauchen also auch eine hohe Fleischqualität. Also bitte ein gutes Huhn sein. Es muss nicht unbedingt ein Bio-Huhn sein, fände ich toll. Aber man sollte vielleicht wissen, wie das Huhn sozusagen groß geworden ist. Ne? Dass es auch was Gutes zu essen bekommen hat. Also wir nehmen Huhn und dieses Huhn teilen wir in 8 Teile. Also das kann man selber machen mit einer Geflügelschere. Ich mache das immer mit einem großen Messer. Man kann das natürlich auch bei dem Metzger oder bei dem Verkäufer machen lassen. Und dann wird das erstmal in Pflanzenöl scharf angebraten. Also in der Pfanne. Aber was wollen wir haben? Wir wollen natürlich schon Röstaromen haben, dass die Haut ein bisschen braun wird. Ne? So, das Huhn wird keinesfalls in der Pfanne durchgegart, sondern es wird wirklich nur scharf angebraten. Das ist ein bisschen eine Sauerei so in der Küche, da spritzt natürlich auch und so weiter. Aber wenn wir das hinter uns haben, ist auch das Gröbste schon erledigt. Aber was macht man danach? Man nimmt das Huhn raus aus der Pfanne. Da hat man hoffentlich, wenn man eine ordentliche Pfanne benutzt, ein bisschen Bratensatz unten. Man löscht diesen Bratensatz mit einem schönen trockenen Weißwein ab. Ich habe da persönlich keine Empfehlung. Ich muss sagen, im Kochbuch steht natürlich, dass ein Wein aus der Region genommen werden sollte. Wenn ich einen Riesling da habe, nehme ich einen Riesling dafür. Wenn ich einen Chardonnay da habe, nehme ich tatsächlich auch einen Chardonnay dafür. Aber ist vielleicht auch Geschmackssache. Es muss
gehörst du zu den Leuten, guter, die also dann tatsächlich, weil du jetzt gerade Riesling ansprichst, also würdest du teuren Wein irgendwie an dieses Essen
nein,
geben?
Nein, das meinte ich jetzt nicht. Also einen richtig teuren Wein würde ich da jetzt nicht dran geben. Ich meinte nur, dass ich da jetzt nicht so wahnsinnig wählerisch bin im Sinne von, das muss auch einer sein aus der Region, aus der ursprünglich auch das Rezept
ist. Ja, das ist dann für die Puristen, ne? Die genau. Es gerne irgendwie absolut ganz original kochen würden. Und wenn du es bei einem Franzosen aus den Savoyen nimmst, dann hat er vermutlich auch einen Wein aus seiner Region. Ja, aber ich finde,
auch schön.
Genau, wir dürfen das auch mit einem südafrikanischen Weißwein zubereiten.
Also trocken sollte er sein. Ja. Ich nehme also das Huhn heraus, Bratensatz ist da. Ich gebe Weißwein hinzu und löse mit einem Holzlöffel den Bratensatz vom Boden. Danach, wenn ich das gemacht habe, lasse es kurz aufkochen, kommt ein bisschen Senf dazu. Also ich selbst gucke gar nicht mehr unbedingt aufs Rezept. Ich mache es einfach so ein bisschen nach Geschmack. Aber wir werden natürlich in den Shownotes auch dieses Rezept noch aufschreiben, dass man das auch wirklich nachkochen kann.
Ja.
Mit den genauen Angaben, wie viel Senf, wie viel Weißwein und so weiter. Und jetzt wird das Ganze in eine feuerfeste Form gepackt und in den Backofen gegeben. Und in den Backofen.
Nur für mein Verständnis, das Huhn wird in die feuerfeste Form gegeben, was du vorher scharf
mit
angebraten
Soße.
Hast und die Soße wird drüber.
Genau, ich habe jetzt so eine Soße aus Senf und Weißwein und dem Bratensatz gemischt, wird drüber gegeben und dann kommt es erstmal in den Backofen und wird dort so 40 Minuten ungefähr gebacken. Temperaturangaben geben wir natürlich zum Rezept dazu. So, und 5 Minuten, bevor das eigentlich fertig ist, ich verlasse mich ehrlich gesagt nicht so ganz auf die Zeitangabe. Ich gucke einfach rein und wenn meiner fasst das Huhn mal an und wenn es dann für mich durch ausschaut, sich durch anfühlt, dann erst komme ich jetzt zu dem letzten Gang und zwar, ich brauche geriebenen Comté-Käse.
Ja.
Ja. Und der geriebene Comté, also das Huhn wird kurz rausgenommen, der geriebene Comté-Käse kommt über das Huhn, wird wieder zurück in den Backofen gegeben, nochmal 5 Minuten überbacken und das war's. Ich empfehle jedem, wirklich viel Soße zu machen. Ich mache immer die doppelte Menge an Soße.
Okay.
Weil meine Gäste immer wahnsinnig gerne dann mit einem schönen Brot, kann man natürlich auch ein Baguette nehmen, ein Weißbrot am besten oder ein Baguette halt, dann die Soße noch dazu tunkt. Man kann auch einen Salat dazu geben, aber mehr würde ich schon gar nicht machen. Und das heißt also, wir haben hier für mich ein total schönes französisches Rezept, was ganz einfach ist, was man auch vorbereiten kann für Gäste und was tatsächlich ich immer wieder auf Wunsch von Freunden koche. Schönen Gruß an Sabine, die sich das auch mal wünscht, wenn sie bei uns zu Besuch ist. Ja, also ich bin davon total begeistert. Ich meine, für dich als Vegetarier jetzt natürlich keine Sache, klar. Aber es ist wirklich ein tolles Rezept.
Ich kann mir das auch ganz gut vorstellen, ne? Und was mir daran besonders behagt, ist, dass es eben so einfach ist. Weil, wenn ich das nochmal zusammenfassen darf, es wird einfach nur das Fleisch scharf angebraten, rausgenommen, abgelöscht mit Weißwein. Genau. Später kommt Senf dazu.
Ja, sofort. Dann Senf
oder
dazu.
Oder es kommt Senf dazu.
Bisschen aufkochen lassen.
Genau, dann wird das Ganze
über das Huhn gegeben.
Über das Huhn in der Auflaufform gegeben. Genau. 40 Minuten in den Ofen, Comté drauf, nochmal 5 Minuten, Gericht fertig.
Bis der Comté Servierung
gerne mit Brot.
Ist. Genau.
Und maximal Salat und mehr würdest du gar nicht empfehlen.
Mehr würde ich da gar nicht empfehlen. Und das ganz Tolle ist, der Geschmack des Hühnchens, Senf, Wein, Comté, ist für mich der Hammer. Schmeckt total gut.
Hm? Komm. Nee, Entschuldige bitte, du wolltest noch was sagen. Nein, ich wollte nur sagen, ich weiß, dass Comté ein Käse ist, den es schon ewig gibt. Mhm. Also schon über 1000 Jahre und dass der entstanden ist, glaube ich, als Versuch der Landbevölkerung, die ja vor 1000 Jahren noch nicht über Kühlschränke oder ähnliches verfügt haben, Milch haltbar zu machen.
Ah ja.
Ne? Mhm. Also
speziell der Comté-Käse jetzt.
Speziell der Comté. Also ich weiß, dass das ein Käse der französischen Landbevölkerung ist, ne? Die eben eine Möglichkeit gebraucht haben, Milch haltbar zu machen, die sie über das Jahr von ihren Kühen bekommen, aber möglicherweise nicht im Winter oder nicht ausreichend im Winter. Das finde ich immer ganz interessant, sich anzugucken, wo kommen Lebensmittel her.
Ja, klar.
Und das ist tatsächlich was, wo man hergegangen ist, ähnlich wie dann später eingemacht wurde oder keine Ahnung, um ein Lebensmittel, in diesem Fall Milch, haltbar zu machen.
Und du meinst, das gilt jetzt nicht für Käse im Allgemeinen, sondern wirklich für diesen Comté-Käse?
Das müsste ich ehrlich gesagt
nachlesen. Weil für mich hört sich so ein bisschen nach der Geschichte an, wie kam es zur Käseherstellung, aber okay.
Ja, ich glaube, dass du da sogar recht hast. Keine Ahnung, aber nach gesundem Menschenverstand würde ich denken, da hast du bestimmt recht. Nur waren die Menschen vor 1000 Jahren, als jetzt der Comté entstand, ja noch nicht weltweit untereinander vernetzt. Das heißt, die Käseherstellung hat sich bestimmt an den unterschiedlichen Orten der Welt unterschieden oder parallel entwickelt. Und der Comté-Käse ist eben das Ergebnis des Haltbarmachens der Menschen in dem Gebiet des heutigen Franche-Comté mit ihren speziellen Herstellungsmethoden und eben auch Zutaten. Das heißt Milch von den Rinderrassen, die sie eben nur da haben und deren Lab. Die Tiere essen nur Futter aus dieser Region.
Okay.
Was weiß ich, die Länge der Reife spielt eine bestimmte Rolle und so weiter.
Also Comté gibt es ja auch beim Käsehändler oder im Supermarkt in verschiedenen Qualitätsstufen. Das ist auch immer so ein bisschen ein Preisunterschied. Ich würde hier schon einen länger gereiften nehmen. Ich glaube, den gibt es, kann ich mich jetzt, weiß ich nicht ganz genau, ich glaube in 12 und in 24 Monaten meistens Reifegrad. Der 24 Monate ist so ein bisschen pikanter und ich glaube, also ich muss nehme natürlich mal den, der gerade auch da ist, so, aber wenn ich die Auswahl habe, nehme ich eher so ein bisschen den
würzigen. Also eher reiferen.
Ja,
ich war tatsächlich letzte Woche auf dem Markt und habe Comté gekauft für einen französischen Abend, wo ich eingeladen war. Und
kannst du mir recht geben, die Auswahl war zwischen 12 und 24
Monaten? Ja, er hat mir ehrlich gesagt 4 verschiedene Reife gerade angeboten und die genauen Zahlen habe ich nicht mehr im Kopf. Ich weiß nur, dass der Jüngste tatsächlich nur 4 Monate alt war oder sowas. Also sehr jung. Aber auch der hat zu mir gesagt, dieser Händler, ja nee, also da sollte ich mal lieber drauf verzichten, sondern doch bitte schon ein bisschen was Gereiftes nehmen.
Du warst aber einem guten Käsehändler, ne? Wenn er 4 verschiedene Comté im Angebot hat.
Ralf Kürten.
Ah ja.
Kennst du ihn?
Bestimmt. Ich kaufe ja, ja auch immer auf dem Markt. Münze, ja, genau, aber ob ich jetzt vom Namen her, sagt er mir im Moment nichts.
Ja, ja. Ja. Okay. Ach so, eine Frage habe ich noch an dich, bevor wir jetzt diesen Bereich Senf-Comté-Huhn abschließen. Du hast mir im Vorgespräch erzählt, dass du auch schon angefangen hast, inzwischen das Rezept zu variieren. Vielleicht kannst du dazu noch eben was sagen.
Ja, ich habe das ja wirklich häufig schon für Freunde gekocht und deswegen auch mal so ein bisschen rumexperimentiert, wie man das verbessern kann oder verändern kann. Verbessern vielleicht nicht unbedingt. Und eine Sache, die ich zuletzt mal probiert habe, ist noch mit einem Haselnusspüree gearbeitet. Also in die fertige Soße, nachdem das Hähnchen alles fertig war, ja.
Nachdem du es aus dem Ofen geholt hast.
Nachdem du es aus dem Ofen geholt
hast. Und Comté schon drauf ist.
Comté schon drauf ist, wird die Soße ja auch abgegossen, damit man sie auch mit dem Brot aufnehmen kann. Und dann habe ich in die Soße noch, ich glaube, das waren so zwei Teelöffel Haselnusspüree aus dem Biomarkt eingearbeitet. Und das hat ja den Geschmack Senf, Comté, Weißwein total gut ergänzt. Also du hast noch so eine leicht nussige Note. Ich meine, kannst du dir vielleicht auch vorstellen, oder?
Ja, kann ich mir ehrlich gesagt schwierig vorstellen. Ja. Wie kommt man auf sowas?
Ja, also ich habe dir ja schon ein paar Mal erzählt von dieser Software, mit der ich mich auch ganz rudimentär beschäftigt habe bisher, aber die, auf die ich so ein bisschen stehe. Food Pairing heißt die. Also ist eine Software jetzt, die man nicht auf dem Rechner installiert, sondern online Zugang haben kann. Muss aber ein bisschen Geld, es gibt eine freie Version, muss aber auch, wenn man ein bisschen mehr haben möchte, ein bisschen Geld bezahlen. Und was macht das Ganze? Das Ganze wählt dir zu einer Zutat weitere geschmacklich dazu passende Zutaten aus. Ja, also ich habe in diesem konkreten Fall Comté und Senf eingegeben und dazu wurden mir verschiedene weitere Zutaten vorgeschlagen. Und man kann anhand eines grünen Punktes, der größer oder kleiner ist bei den einzelnen Lebensmitteln halt erkennen, passt gut dazu, passt nicht so gut dazu.
Und da wurde dir angezeigt, dass du Haselnüsse verwenden
genau,
sollst.
Haselnüsse wird gut dazu passen, habe ich auch probiert. Ich habe schon mal was anderes gemacht, irgendwie zu einem Bacon, einfach über die Software bin ich zu Kakao gekommen, habe also Bacon in der Pfanne angebraten, bisschen Kakaopulver drüber gestreut, war auch ganz wunderbar. Und was ich das Gute daran finde, ist, dass wir Laienköche, die vielleicht auch nicht immer so unglaublich kreativ sind und so ein bisschen inspirieren lassen können. Also was passt zueinander?
Ja.
Ne? Und da finde ich die Software ganz toll und ich könnte mir auch vorstellen, dass das für andere nochmal interessant ist und wir vielleicht nochmal eine Folge dazu machen sollten.
Ja, also für mich klingt das tatsächlich auch interessant. Ich würde auch gerne von dir und vielleicht auch in Vorbereitung dieser Folge mehr darüber erfahren, weil ich fremdel da so ein bisschen mit.
Ja.
Ne? Also ich habe so meine Schwierigkeiten damit, mir vorzustellen, irgendwie mit einer Software mich inspirieren zu lassen, was könnte ich denn jetzt mal kochen? Aber weißt du, das hat wahrscheinlich erstmal nur mit Unwissen zu tun. Ne? Und tatsächlich, ich finde das interessant, weil nachdem ich von dir davon schon mal gehört habe, da habe ich mir das natürlich auch angeguckt und einige Sachen entdeckt, so ich habe einfach mal probeweise irgendwas eingegeben, ich weiß es schon nicht mehr, zumindest wurden mir interessante Sachen angezeigt, ich glaube auch Kakao zu Kartoffeln.
Okay.
Ne? Und
das kenne ich wiederum nicht.
Ja,
aber was ich sagen muss ist, ich glaube so ein bisschen drauf gekommen bin ich nochmal, ich meine, ich fände es natürlich auch total toll, wenn man selbst einfach, wir sind ja auch kreativ, auch in unserer Küche kreativ. Allerdings habe ich jetzt auch als Hobbykoch nebenbei nicht mal unbedingt die Zeit, alles auszuprobieren und deswegen, wenn mir so ein bisschen geholfen wird, ist das schon ein Vorteil.
Ja, ich glaube, du bist ja damit auch nicht alleine, sondern im Gegenteil, ist das nicht eigentlich eine Software, die auch in der Spitzengastronomie Verwendung findet? Also auch, dass selbst die Leute mit diesem Background durchaus darauf zurückgreifen?
Ich habe Artikel in dieser Richtung gelesen darüber. Ich glaube auch, dass derjenige, der die Software entwickelt hat, auch selbst ein Spitzenkoch ist. Aber das würden wir zunächst, wenn wir noch eine Folge über die Software machen oder über die Plattform machen, eigentlich ist es ja eine Plattform, also eine Webseite, die bestimmte Funktionalitäten hat. Aber ich weiß zum Beispiel, dass ich vor vielen Jahren das erste Mal als Gast gegessen habe Vanilleeis mit Kürbiskernöl.
Ja.
Schmeckt super.
Ja, natürlich. Das ist eine dieser klassischen Kombinationen, wo man vielleicht erstmal nicht drauf kommt. Ist mir auch bekannt und das ist fantastisch. Genauso wie der Klassiker grüner Pfeffer zu Erdbeeren.
Ja. Und wenn man jetzt, sag mal, das ist jetzt kein Gericht, Vanilleeis, was man wirklich so ganz oft selbst herstellt, aber wenn man jetzt immer wieder Vanilleeis machen würde und überlegt, wie könnte ich das ergänzen, was könnte ich noch Ungewöhnliches dazugeben, dann bin ich mir nicht sicher, ob mir das so einfach einfallen würde mit dem Kürbiskernöl.
Ja, ich meine, das ist wahrscheinlich auch eine Sache, in der man sehr viel Erfahrung sammeln kann, ne? Und dabei kann einem das sicherlich helfen.
Ja.
Und ob das jetzt in Form einer Software ist oder in Form eines Buches, in den 1000 Kombinationen stehen, da kann ich es mir auch mit der Software einfacher machen.
Ja. Aber dann wenn es auch für dich interessant ist, schlage ich wirklich vor, dass wir nochmal eine Folge dazu machen.
Ja, ich finde das mega interessant und diesen deinen Vorschlag, wir werden ihn aufgreifen.
Der Herd- und Ofen-Podcast. Geschichten aus der Küche.
So, wir haben uns bis hierher zuerst mit der französischen Haute Cuisine beschäftigt und ihrem immensen Einfluss auf die Restaurantküchen der Welt, vor allem aber auch auf unser aller Kochverhalten. Weiter haben wir festgestellt, dass neben der Haute Cuisine in Frankreich gleichberechtigt die französischen Regionalküchen stehen. Eine erste davon haben wir schon kennengelernt durch deinen Senf-Comté-Huhn. Und jetzt nehmen wir uns eine zweite vor, nämlich die périgordinische Küche. Benannt nach dem Périgord, einer Landschaft im Südwesten Frankreichs. Den meisten ist sie vermutlich bekannt durch den Fluss Dordogne, der durch die entsprechenden Departements fließt und ja, wo der eine oder andere von uns irgendwie früher als Jugendlicher oder vielleicht auch im Erwachsenenalter mal einen Urlaub mit Paddelbooten gemacht hat. Denn alle fahren zum Paddeln zur Dordogne und vergnügen sich da. Wenn man da im Sommer ist, ich war letztes Jahr im Sommer dort, das ist wirklich der Wahnsinn. Also ich hätte da schon keinen Spaß mehr dran. Also die Dordogne ist dermaßen voll mit Leuten mit Paddelbooten, dass man sich also fast gegenseitig rammt, so voll. Ne? Aber egal, also daher ist möglicherweise den Leuten noch am ehesten das Périgord bekannt. Tatsächlich ist das aber eine Region, auf die Franzosen, wenn es um Kulinarik geht, total stehen. Wenn du einen Franzosen nach dem Périgord fragst, kommt sofort, la cuisine. Mhm. Der weiß also, was damit anzufangen ist. Mhm.
Und das ist ja auch die Region, in die du mindestens einmal im Jahr in Urlaub fährst.
Ja, ganz genau.
Du hast auch was mitgebracht, nämlich einen Wein aus dem Périgord.
Das ist richtig.
Und ich weiß, dass der Anki ja später dran ist, aber jetzt sitze ich eigentlich schon die ganze Zeit hier auf dem Trocknen. Du hast mir gesagt, der muss gekühlt getrunken werden.
Joa.
Und bevor wir den nächsten Aufsager gleich einspielen, was hältst du davon, wenn wir die jetzt schon aufmachen, die Flasche?
Ja, bin ich dabei.
Und während der Aufsager läuft, vielleicht schon den Wein probieren können.
Können wir machen. Ich übergebe dir hier ein wunderbares Glas.
Ja.
Billy, erzähl mal, was das für Gläser sind. Denn wir haben gelernt und für mich war das wirklich was zum Lernen, beziehungsweise nie ein Thema, bis ich mir das mal bewusst gemacht habe, dass es natürlich überhaupt nicht egal ist, aus was für einem Glas man seinen Wein trinkt. Weil die Form des Kelches natürlich ganz viel damit zu tun hat, wie die Aromen in Nase und Mund kommen.
Das sind erstmal zwei wunderschöne Gläser, aber da muss man nochmal ganz kurz helfen, Peter. Ich habe es leider vergessen. Wie heißt nochmal der Hersteller?
Salto.
Salto. Österreich?
Jetzt verunsicherst du mich. Ich habe immer gedacht, es wäre ein deutscher Hersteller, aber jetzt bin ich mir gerade gar nicht mehr sicher. Sie sind auf jeden Fall in der Szene, in der wir uns nicht bewegen, gerade unglaublich angesagt.
Okay, wir müssen aber das unbedingt recherchieren, wo die herkommen. Und erstmal nochmal Dankeschön. Ich habe nämlich von diesen zwei wunderschönen und leider auch sauteuren Gläsern zwei von dir geschenkt bekommen. Wir haben jetzt hier vor uns zwei Rotweingläser von Salto.
Richtig.
Du hast mir zwei Weißweingläser geschenkt. Und jetzt kommt's. Halte ich fest, wir haben noch nicht drüber gesprochen, ich habe nur noch eins.
Ernsthaft?
Ernsthaft.
Und zwar, Scheiße.
Ja, also ich war so vorsichtig, natürlich nie in die Geschirrspülmaschine getan, sondern mit der Hand, ich habe mir sogar wirklich ein Spültuch dafür gekauft, für die Gläser. Aber als ich es unter fließendem Wasser im Spülbecken sauber gemacht habe, habe ich einfach nur mit dem Handrücken an das zweite Glas, was unten drin stand, bin ich drangekommen, ist einfach nur umgefallen und kaputt. Also eins muss ich mir nachkaufen.
Rundgeblasen, dünnwandig. Dünnwandig, dann geht's schon
aber
los,
das ist natürlich auch das Herrliche an diesen Gläsern. Ich hätte das vorher nie gedacht. Man denkt wahrscheinlich auch, sind die jetzt total bescheuert, dass sie solche Gläser benutzen. Ist natürlich auch nicht zwingend notwendig. Weil ich muss sagen, es ist ein tolles Glas. Ja. Ja? Ganz dünnwandig, es ist total leicht. Man hat so eine gewisse Ehrfurcht, wenn man das Glas in die Hand nimmt. Und ich muss sagen, mir macht es unheimlich Spaß, aus so einem Glas zu trinken. Ich habe ja jetzt im Moment nur noch eins, werde mir auf jeden Fall auch ein zweites wieder nachkaufen, damit auch meine Frau daraus trinken kann. Die ist aber super vorsichtig, die nimmt das eigentlich gar nicht so gerne, weil sie Angst hat, dass es kaputt macht.
Ja, aber es ist ein Gebrauchsgegenstand.
Es ist ein Gebrauchsgegenstand. Aber ich, wenn das Glas noch dreckig ist vom letzten Wein trinken und es steht irgendwo und ich möchte ein Glas Wein trinken, dann mache ich mir wirklich die Mühe, das Glas eben wieder sauber zu machen, zu nehmen, weil es richtig Spaß macht, daraus zu trinken. Erzähl was über den Wein, Peter.
Was wir hier haben, ist ein Rotwein aus dem Weingut Mas del Perrier in der Nähe der Stadt Cahors. Mhm. Das ist die Hauptstadt des Departement Lot, das zu der großen Region Périgord gehört. Mhm. Und diese Stadt Cahors ist für das gleichnamige Weinanbaugebiet bekannt, also die Appellation Cahors, in der hauptsächlich Malbec-Trauben angebaut werden. Mhm. Malbec sind kleine Trauben, sehr dickschalige Trauben und leider auch recht anfällige Trauben für Krankheiten, sprich Fäulnis, Schimmel und so weiter. Weshalb sie also unheimlich vorsichtig von den Winzern vor Ort behandelt werden müssen. Und sie sind eben durch die dicke Schale unheimlich tanninstark, zumindest wenn sie klassisch extrahiert und ausgebaut werden, wie man das da über die Jahrhunderte gemacht hat. Also die klassischen Rotweine aus Cahors, tanninstark, stark adstringierend auf der Zunge, das ist dieses pelzige Gefühl, was wir davon haben, und schmecken stark nach Kräutern, Tabaknoten, Leder, also ein starker, kräftiger, sehr, sehr dunkler Rotwein. Also ich bin da jetzt echt kein Experte, aber die Malbec-Traube ist mit Sicherheit eine der dunkelsten, die es überhaupt auf der Welt gibt. Ah, und bevor wir jetzt probieren und jemand auf falsche Gedanken kommt, der Wein, den wir jetzt hier vor uns haben, aus dem Weingut Mas del Perrier, ist kein klassischer Cahors, sondern der gehört schon zu der neuen Generation von Weinen aus der Gegend, die jetzt so langsam den Markt erobern und die viel fruchtiger, frischer und viel, viel leichter sind und lebendiger. Da kann ich gleich noch was zu sagen, wenn wir probiert haben. Und
also auf jeden Fall auch eine schöne Flasche. Ja, ganz kurz, ich hab hier gerade die Flasche vor mir. Ist so ganz zurückhaltend, sehr typografisch gestaltet, finde ich.
Ja.
Gefällt mir gut, mit einer schönen Schrift und einem leicht geprägten Logo. Das sind Trauben, glaube ich.
Trauben, ne? Genau.
Trauben ist echt schön gemacht. Ich merke auch die Flasche in der Hand, so ein bisschen leicht gekühlt, also ein gekühlter Rotwein.
Ja, es ist natürlich schwierig, das jetzt bei so einem Podcast abzustimmen. Ne? Ich habe ihn in den Kühlschrank getan, vorher rausgeholt. Wir sind jetzt hier in einem Raum, der relativ warm ist.
Deswegen wollte ich ja nicht mehr warten bis nach dem nächsten Aufsager, dass wir jetzt schon mal anfangen zu trinken.
Ja, genau. Ich hoffe, dass er jetzt nicht noch zu kalt ist. Ne?
Okay.
Also 12, 13, 14 Grad wäre, glaube ich, optimal. Aber komm, Kopf in den Nacken. Auf den Erd und Ofen Podcast.
Zum Wohl.
Zum Wohl. Bin gespannt, was du sagst.
Sieht im Glas wirklich toll aus. Er hat eine ganz besondere Farbe, oder?
Genau, es ist so ein ganz dunkles Rubinrot. Selbst wenn man ihn ins Licht hält, kommt das Licht eigentlich nicht durch. Ne?
Ja, Wahnsinn.
Was typisch für diese Traube ist, die ist einfach unglaublich dunkel. Und was wir noch gar nicht gesagt haben, der Wein aus dem Weingut Mas del Perrier heißt Les Escures. Und ich habe natürlich, weil ich nicht wusste, was das bedeutet, als allererstes in ein französisches Wörterbuch geschaut. Da ist dieses Wort gar nicht aufgeführt.
Ja.
Und dann habe ich also weiter recherchiert mit Hilfe des Internets und festgestellt, dass das ein Wort ist, was aus dem Portugiesischen entlehnt ist. Escuro heißt dunkel. Also das heißt, Les Escures sind die Dunklen. Und damit können nur diese Trauben gemeint sein.
Also es ist wirklich eine ganz tolle Farbe im Glas.
Ja, Rubinrot trifft es, ne?
Jetzt weiß ich, was du meinst. Wirklich. Total geil.
Der ist doch wirklich super, oder?
Ist wirklich super.
Ja.
Und ich meine, du hast es mir ja vorher schon ein bisschen verraten, aber für mich auch wirklich total Kirsche.
Total Kirsche?
Ja.
Ne? Und
ganz
total,
herrlich.
Total pur.
Aber nicht aufdringlich?
Überhaupt nicht aufdringlich, zurückhaltend. Gleichzeitig irgendwie total dicht, oder?
Ja.
Und trotzdem unglaublich frisch. Also man hat ja fast das Gefühl, bei der Ernte dabei zu sein und frisch gepressten, unfiltrierten Traubensaft auf der Zunge zu haben. Der Wein ist ja auch unfiltriert, also hat vielleicht damit zu tun.
Also das ist wirklich ein Rotwein, wie ich ihn mag. Ich glaube, der hat gar kein Holz, oder?
Null. Der hat auch nie ein Fass gesehen.
Ja.
Der wird nur in Betontanks ausgebaut. Das ist eben die neue Generation von Winzern, die sich was trauen. Dieser Winzer jetzt hier, das muss ich gerade selber nochmal eben nachgucken.
Ja.
Fabien Jouve heißt er. Fabien Jouve hat vor 10, 12 Jahren das Weingut seiner Eltern übernommen in der Nähe von Cahors und geht jetzt her, wie viele der jungen Winzer seiner Generation und traut sich, die ausgetretenen Pfade seiner Vorfahren zu verlassen und eben neue Wege zu gehen. Und das Ergebnis sind eben viel elegantere Weine, feinere Weine, also wie dieser hier. Und eben nicht mehr der klassische Cahors, der eben tanninstark ist und im Holz was ausgebaut und Kräuter und Tabaknoten und die eben lange lagerfähig sind.
Er sieht
sind,
so aus. als ob er ein solcher wäre.
Weil er so dunkel ist.
Genau, weil er so dunkel ist. Ja. Er sieht schwer aus, ist aber wirklich überhaupt nicht. Auch diese leichte Kühle tut ihm sehr gut, finde ich.
Finde ich nämlich auch. Ne? Ne?
Klasse. Also eben
hat auch die richtige Temperatur jetzt.
Ne? Ja, auch für mich ein Wein. Ich meine, heute ist es nicht ganz so heiß, aber wir hatten jetzt ja die letzten Tage wirklich nur heiße Tage.
Ja.
Auch ein Wein, den ich bei wärmeren Temperaturen trinken kann, auf jeden Fall.
Absolut. Mhm. Ja, finde ich auch. Und wie gesagt, nur ausgebaut in Betontanks.
Mhm.
Ich kann vielleicht gerade noch mal eben was vorlesen zu diesem Winzer beziehungsweise diesem Wein. Heiner Lobenberg, kennst du den? Das ist ein Weinhändler aus Bremen und der hat eine Webseite, über die man diesen Wein beziehen kann. Die Flasche, die wir jetzt haben, habe ich tatsächlich aus Frankreich mitgebracht. Aber ich fand das irgendwie ganz gut.
Hast du ihn entdeckt und nachher gemerkt, dass du ihn auch in Deutschland bekommst?
Genau, wir haben den in Frankreich vor 7, 8 Jahren entdeckt.
Okay.
Ich habe im Nachhinein natürlich rausgefunden, irgendwie, weil ich ja nur eine begrenzte Anzahl von Flaschen irgendwie dann auch mitnehmen kann, habe ich im Nachhinein eben geschaut, kriegt man den in Deutschland, bin bei Lobenberg fündig geworden und finde das jetzt auch für unseren Podcast eigentlich ganz sinnig, einen Wein vorzustellen, wofür man nicht extra nach Frankreich fahren muss und da in irgendeine Mini-Boutique gehen oder ans Weingut, was sowieso keiner machen würde, sondern einen, den du sehr bequem über das Internet beziehen kannst.
Ja. Ne? Also ganz toller Wein, hast mich wirklich total überzeugt.
Ja, also was ich ganz sympathisch finde, ist zum einen, dass das steht auch auf der Flasche, Mise en bouteille par Fabien Jouve. Also das heißt, der Wein ist abgefüllt in Flaschen durch den Winzer persönlich. Das ist außergewöhnlich, weil normalerweise steht Mise en bouteille au Château. Also es wurde irgendwie im Château, also in der, wie nennt man das denn, im Weingut abgefüllt. Ne? Aber hier wird der Name des Winzers persönlich aufgeführt auf der Flasche, was bedeutet, dass er es selber macht. Biodynamisch ist der Wein, also der baut nach den Richtlinien des französischen Demeter-Verbandes an. Finde ich auch mal ganz interessant.
Auf jeden Fall.
Und ich bin tatsächlich vor einigen Wochen auf diesem Weingut gewesen. Ich habe leider Fabien Jouve nicht angetroffen, weil das Büro geschlossen war. Wir haben eine lange Wanderung in der Gegend von Cahors gemacht.
Sonst hätten wir mal wirklich mal ein Auto mit reinnehmen können.
Ja, natürlich, das wäre natürlich super gewesen. Ja. Ne? Aber leider habe ich ihn nicht angetroffen. Ich habe aber das Weingut gesehen. Das ist unheimlich klein, also viel kleiner, als ich es mir vorgestellt hätte. Aber eben beste Lage auf den Côte du Quercy, also den Kalkhochebenen rund um die Stadt Cahors. Mhm. Da gibt es auch drei unterschiedliche Lagen. Der Fluss, der durch Cahors fließt, ist der Lot, der auch dem Departement seinen Namen gibt, Departement 46, Lot.
Mhm.
Die Weine, die direkt an den Ufern des Lot angebaut werden, sind also qualitativ eher nicht so gut. Und je höher man kommt, desto besser werden die Weine, desto mehr Sonne kriegen die Reben, desto weniger Feuchtigkeit durch den Fluss kriegen die Reben und dann kommen eben diese spitzenmäßigen Weine dabei raus. Ich lese dir mal einmal vor, was Lobenberg hier auf seiner Seite über den Wein schreibt, weil er kann es natürlich noch alles noch viel blumiger und besser, als ich das jemals könnte. Les Escures sind 25-jährige Reben, die auf Lehmboden und Kimmeridge-Kalksockeln stehen. Fabien extrahiert hier mit Überschwallen und händischem Stößeln. Das gibt dem Cahors viel Frucht. Er ist jedoch nicht vom Holz geprägt, da Jouves ihn nur in Betontanks ausbaut. Und genau das macht Fabiens Cahors aus. Das ist das Gegenstück zum klassischen, sehr tanninstarken und kräftigen Cahors. Das ist das, was wir gerade gesagt haben. Ne?
Ja.
Hier wurde die Frucht eher seicht, wie bei einem Tee extrahiert. Und so trinkt sich dieser Wein ungemein leichtfüßig, verweilt auf der Sauerkirsche mit etwas Minze und geht sogar eher leicht gekühlt als bei 16 Grad Celsius.
Mhm.
Gerne mal zwischen 12 und 14 Grad probieren. Das ist die neue Generation an Cahors.
Oder zwischen 12 und 14 Uhr.
Ja, so wie wir jetzt.
Ja. Peter, sag bitte was zum Preis.
Dieser Wein kostet 12 Euro oder 11,90 Euro. Das ist der Jahrgang 2000.
Wahnsinnspreis, finde ich. Wirklich.
Ja, dafür was, was man bekommt.
Überrascht mich. Wir haben wirklich vorher nicht drüber gesprochen. Ich hätte ihn deutlich teurer.
Ja, man würde den bei 25 Euro irgendwie verorten.
Auf jeden Fall.
Auf jeden Fall, finde ich auch. Das ist ein echtes Fundstück.
Ja, packen wir auf jeden Fall in die Shownotes mit rein.
Packen wir auf jeden Fall in die Shownotes. Lobenberg wird sich freuen und es ist herrlich. Wichtig ist, um das zu sagen, Jahrgang 2017 kaufen, den ganz jungen.
Ja.
Ich finde ihn deutlich nochmal anders, frischer und fruchtiger als den Jahrgang davor, 16. Und damit scheine ich nicht ganz falsch zu liegen, denn er ist tatsächlich auch teurer als der Jahrgang 2016. Ja, okay. Also 2017 ist ein guter Jahrgang.
Ja, guter Tipp.
Also diese 12 Euro würde ich investieren, denn es ist ein fantastischer Wein.
Peter, ich würde vorschlagen, lass uns anstoßen, noch einen Schluck trinken.
Genau, und dann, während wir das machen, hören wir uns was Schönes an. Mhm. Wir wollten ja den Wein eigentlich jetzt noch gar nicht dran nehmen, sondern uns erstmal mit der perigordinischen Küche beschäftigen, und da haben wir ja noch was vorbereitet.
Wir müssen allerdings sagen, dass jetzt der Text von dem Aufsager nicht von uns ist.
Nein, der ist nicht von uns, sondern der ist aus dem wunderbaren Kunstreiseführer Périgord von Thorsten Droste, erschienen im Dumont Verlag 1997. Ein Buch, das übrigens genau wie das Kochbuch, aus dem du gerade dein Senf-Comté-Huhn vorgestellt hast, schon nicht mehr aufgelegt wird. Keine Ahnung warum. Also, wenn überhaupt, nur noch zu beziehen über den antiquarischen Buchhandel. Aber okay, damit ist dem Copyright Genüge getan. Wir hören also mal rein. Ein Ausschnitt aus Thorsten Droste, Périgord, in dem es um die perigordinische Küche geht.
Ja, Mats ab, hätte man früher im Fernsehen gesagt. Ja.
Im Périgord wäscht man sich nicht, da isst man. So derb und direkt sagt ein gern zitiertes Bonmot, welchen Rang in diesem Land die Tafel einnimmt. 1996 wurde eine Umfrage in Frankreich durchgeführt, welcher der regionalen Küchen im Lande man den Vorzug gäbe. 60% aller Franzosen stellten die Küche des Périgord auf den ersten Platz. Dieses klare Votum ist wohl in der Hauptsache durch zwei Argumente zu erklären. Zum einen werden die Zutaten nicht durch aufwendige Prozeduren verfremdet. Zum anderen isst man schon längst die frustrierenden Mini-Portionen der Nouvelle Cuisine leid, die den Magen nicht füllen, aber dafür das Portemonnaie umso mehr erleichtern. Im Périgord wird nicht nur gut, sondern auch reichlich gegessen. Kalorien zählt hier niemand. Und das viele Fett, wird der diätbewusste Gast einwenden, ist das nicht gesundheitsschädlich? Auch zu diesem Einwand können wir gleich wieder die Statistik bemühen. Die geringste Infarktquote in Frankreich trifft man ausgerechnet im Périgord, im Land des reichlichen Genusses. Wie sieht nun aber ein klassisches périgordinisches Menü aus? Es beginnt in der Regel, und das kommt dem Geschmack des deutschen Reisenden sehr entgegen, mit einer Suppe. Die traditionelle Suppe des Périgord ist Tourain Blanchi, eine weiße Suppe mit Brotresten, die auf der Basis von Knoblauch, Mehl und Gänsefett gekocht wird. Mit faire le chabrol ist gemeint, dass man den Suppenteller, bevor man ihn ganz leer gelöffelt hat, mit einem guten Schuss Rotwein auffüllt, Suppe und Wein durch Schwenken miteinander vermischt und dann das Ergebnis direkt aus dem Teller schlürft. Was in anderen Gegenden als ausgesprochen unfein gilt, wird hier die Anerkennung der Einheimischen auf sich ziehen. Als Vorgericht entscheidet man sich für eine Terrine oder für ein Foie Gras. Dem Vegetarier sei ein Salat mit Chèvre chaud, also heißem Ziegenkäse als Garnierung empfohlen, oder ein grüner Blattsalat mit aromatischem Nussöl und Walnüssen. Zum Hauptgang ist ein Stück von der Ente anzuraten. Vorzüglich sind aber auch die Tournedos Rossini, Medaillons von der Rinderlende mit Sauce Périgueux, die auf Basis von Knochensud, Trüffeln und Madeira gekocht wird. Danach lässt man die Parade der Käseauswahl vorüberziehen. Ziegenkäse unterschiedlicher Reife und Formen führen die Galerie an. Zum Abschluss kommt das Dessert. Im Périgord serviert man gerne einen Obstkuchen. Unübertroffen ist der Mirabellenschnaps. Ein kleines Gläschen davon ist reine Medizin und lässt alle Sünden der Tafel rasch vergessen. Eugène Leroy, der bekannte Schriftsteller des Périgord, leitete eines seiner Bücher mit dem Satz ein: Dieses Buch ist durch und durch perigordinisch. Wer keinen Knoblauch liebt, keine Kräutersuppe und auch kein Walnussöl, der kann es gleich wieder schließen, denn er wird nichts verstehen.
Peter, da wurde ja gerade von der Knoblauchsuppe erzählt.
Ja.
Du hast es schon ein paar Mal gemacht, erzähl mal bitte davon.
Tourain Blanchi, das ist eine typische Knoblauchsuppe aus dem Périgord, und sie ist wirklich, würde ich mal sagen, für unsere Verhältnisse pervers knoblauchig.
Ne? Typische Knoblauchsuppe ist gut. Ich habe bisher wirklich noch nie von der Knoblauchsuppe gehört. Also außer von dir, weil du davon erzählt hast.
Ja, okay. Ja, also das ist auch wieder was, ein Rezept, was deswegen Spaß macht, weil es auch wieder so einfach ist. Mhm. Ne? Im Prinzip werden einfach, je nach Rezept, ich sag mal, 4 bis 30 Knoblauchzehen, je nachdem, wie viel man sich traut und wie hart man drauf ist, mit ein paar Zwiebelchen.
Jetzt kommt es ja noch auf die Flüssigkeitsmenge an. Ne?
Ja, also, du hast recht.
Machst aber, du das für 100 Leute? Halt ja, das auch für okay?
Genau. Nee, auf einen Liter. Ne? Ja, das ist schon nicht schlecht. Ne? Das ist schon nicht schlecht. Aber man kann ja, man kann sich ja langsam rantasten und erstmal irgendwie mit 2, 3, 4 Knoblauchzehen beginnen. Also so schlimm ist jetzt auch nicht. Außerdem wird er ja angebraten, dazu noch mit Wasser aufgegossen. Aber nochmal von Anfang. Ne? Man, klassischerweise wird das Ganze mit Gänsefett gemacht. Mhm. Foie gras, Gänseleberpastete, ist ja in der Gegend typisch. Kann ich jetzt aus bekannten Gründen weniger mit anfangen. Mhm. Ne? Aber im Original, ich möchte es trotzdem sagen, wird es mit Gänsefett gemacht. Ersetzen kann man das durch Butter. Öle sollte man nicht nehmen, dann hat es nicht mehr diesen typischen Charakter. Mhm. Aber du nimmst also Knoblauch, so viel wie du dich traust, und ein Zwiebelchen, hackst das alles klein und schwitzt es in Butter an.
Und, dann, und wenn du als Vegetarier oder besser gesagt als Veganer tatsächlich auf Butter verzichten möchtest,
ja,
kann man dann diese, es gibt doch diese im Bioladen, diese Margarine, Alsan. Genau.
Ja, habe ich ehrlich gesagt noch nicht ausprobiert, okay. Mit Alsan. Also mit Öl funktioniert es zumindest nicht oder es kriegt einen völlig anderen Charakter. Vielleicht muss man sagen, als Veganer von dieser Suppe, ich habe gleich noch ein anderes Rezept, aber okay, von dieser Suppe vielleicht die Finger lassen. Eher was für den Vegetarier, weil ja, okay, auch noch ein Ei dran kommt. Mhm. Also da wird es dann schon schwierig. Mhm. Ne? Aber okay, in dem Fett werden eben die Zwiebelchen und die Menge Knoblauch, die du dich traust, angeröstet. Danach wird eine klassische Mehlschwitze gemacht. Dann kommt noch ein Esslöffel Mehl drauf, das Ganze wird glatt gerührt.
Mehlschwitze kommt auch aus der französischen Küche, weißt du das? Oder?
Ist das so? Das weiß ich nicht.
Nein, ist eine Frage.
Also, das kann ich dir nicht sagen.
Könnte ich mir auch vorstellen. Ne?
Aber, ja, es klingt okay, erstmal so, ja, ja, ne? Aber wir wissen es nicht.
Okay.
Also, es wird eine Mehlschwitze gemacht, also in das Butter-Zwiebel-Knoblauch-Gemisch kommt ein Esslöffel Mehl, das wird kurz verrührt, mhm, und dann mit einem Liter Brühe aufgegossen. Mhm. Das darf dann so ein bisschen vor sich hin köcheln und am Schluss nimmt man eben ein Ei, mhm, trennt es auf in Eiweiß und Eigelb, rührt das Eiweiß sofort mit dem Schneebesen unter. Das muss sehr schnell gehen, damit es nicht ausflockt. Mhm. Dann darf es nochmal einen kleinen Moment köcheln. Und bevor man serviert, wird das Eigelb genommen mit einem Esslöffel Essig und auch unter die Suppe geschlagen. Und dann hast du eine wunderbar cremige Knoblauchsuppe, die für sich erstmal schon mal ein Gedicht ist. Mhm. Aber sich auch, und das macht mir das Ganze so sympathisch, wunderbar zur Resteverwertung eignet.
Ja.
Denn du kannst auch noch ganz viele andere Sachen, die du vielleicht noch im Haus hast, mit reinschmeißen. Mhm. Ne? Wenn du irgendwelches Gemüse übrig hast, könntest du das mit reintun. Ich finde das ein wunderbares Rezept. Zum einen, eben weil es einfach ist, 5 Zutaten haben wir, glaube ich, habe ich richtig mitgezählt?
Ja, also ungefähr, ich glaube, beim Comté-Hühnchen hatten wir auch 5, oder? Senf, Weißwein, Comté, Hühnchen. Das war's. 4? Wieder 5. Ja. Okay, ja, auf jeden Fall.
Ja, und hier haben wir Zwiebeln, jede Menge Knoblauch,
ja,
Brühe, Ei, Mehl.
Aber ich glaube, es ist dann schon ein Hauptgericht oder keine Vorspeise oder sowas, oder?
Kommt auf die Menge an, die du machst.
Und ich meine, wegen dem starken Knoblauchgeschmack. Meinst du, danach geht noch was?
Ich habe es ehrlich gesagt, wenn wir das gemacht haben, gab es das mal so als Zwischenmahlzeit oder sowas.
Okay.
Wenn wir uns irgendwie vorgenommen haben, abends größer zu kochen, habe ich das vielleicht dann mittags gemacht.
Ja, okay.
Oder so. Mhm. Und dann eben mit einem schönen Baguette ist das was ganz Wunderbares. Es gibt verschiedene Variationen davon. Manche Franzosen gehen zum Beispiel her und tun das Baguette gewürfelt in diese Suppe schon rein und pürieren es durch.
Okay.
Ne? Sodass, dass
wird's ein bisschen sämiger.
Noch sämiger,
ja, okay,
ne? Und noch cremiger. Und was wir eben in dem Aufsager gehört haben, ist Ferle Chabrol, das gehört einfach dazu. Also das heißt, du nimmst deinen Rotwein, wenn der Teller leer gelöffelt ist, gießt den Rotwein dazu, also zu den Resten, die sich noch in dem Teller befinden, versuchst sie durch den Rotwein durchschwenken so ein bisschen zu lösen und schlürfst das Ganze aus dem Teller.
Mhm.
Ein Gedicht natürlich.
Hört sich gut an, ich bekomme langsam Hunger.
Ja. Ja, also das ist auch eins, ein typisches regionales Rezept aus Frankreich, ganz simpel zuzubereiten, schmeckt köstlich, jeder möge so viel Knoblauch verwenden, wie er möchte. Und das macht einfach unheimlich Spaß. Ich habe noch eine zweite Knoblauchsuppe, von der ich auch mal eben erzählen kann. Die kommt aus der Auvergne. Mhm. Die Auvergne ist die Nachbarregion des Périgord, ist also in etwa aus der gleichen Gegend. Und hier würde man in einem ersten Schritt Brotscheiben nehmen, dieses Brot in der Pfanne oder im Ofen anrösten und dann diese Brotscheiben mit Knoblauch abreiben. eignet sich auch zur Resteverwertung. Man könnte hier auch Altbrot hernehmen, also Brot, was man nicht gegessen hat, was aber irgendwie noch übrig ist und vielleicht schon so ein bisschen hart geworden. Mhm. Und wie gesagt, auch das mit Knoblauch abreiben. Und dann werden diese mit Knoblauch abgeriebenen Brotscheiben in einem zweiten Schritt in eine Auflaufform gelegt, das Ganze mit Brühe aufgegossen. Und dann nimmt man zum Schluss etwas Käse her und legt diesen Käse auf die Brotscheiben. Gut eignet sich sowas wie zum Beispiel Cantal. Kennst du Cantal? Ja, das ist auch so ein Käse aus der Auvergne. Mhm. Du kannst eigentlich alles dafür nehmen. Also ein guter Bergkäse oder sowas, irgendwas Kräftiges, dein Comté, der wird es garantiert auch tun. Was auch super ist zum Beispiel, ist Brie dafür herzunehmen. Ist nicht original, aber das habe ich auch schon mal ausprobiert. Schmeckt auch super. Ne? Legst also ein bisschen Käse drauf, dann kommt das Ganze auch einfach nur in den Ofen. 10 Minuten, bis der Käse geschmolzen ist. Und dann hast du eben diese mit Brühe und Knoblauch vollgesaugten Brote. Röstaromen durch das Anrösten und den geschmolzenen Käse, Umami und Käseeigengeschmack. Ein totales Gedicht, total schnell gemacht und schmeckt himmlisch.
Peter, ich glaube, wir kommen so langsam zum Ende des Frankreich-Teils, oder? Sollen wir nochmal einmal zusammenfassen?
Können wir machen. Vielleicht eine Sache noch,
ja.
Auch weil das im Aufsager vorkam. Ich wollte es nur nochmal erwähnen, weil das ein Fakt ist, der mir bis vor kurzem auch nicht klar war. Und in dem Aufsager ist das so ein bisschen untergegangen, als der Thorsten Droste in seinem Buch eben sagt, so, ach ja, ne, zum Nachtisch wird gerne irgendwie ein Stückchen Kuchen gereicht. Das ist was, das ist nicht nur im Périgord so, sondern in ganz Frankreich. Der Kuchen hat dort, das war mir nicht bewusst, eine völlig andere Funktion als bei uns.
Kaffee also und 16, Kuchen, nicht 16 Uhr.
Das gibt es bei den Franzosen überhaupt nicht.
Aha,
okay. Es gibt auch keine Cafés in dem Sinne, wie wir das so kennen, Wiener Kaffeehäuser mäßig, wo du nachmittags ein Tässchen Kaffee und ein Stückchen Kuchen essen kannst.
Ach was.
Das gibt es in Frankreich nicht. Sondern für die Franzosen ist der Kuchen ein Nachtisch. Finde ich ganz interessant. Also das war schon mein Einwand. Ich wollte das nur mal eben bringen, weil ich das, weil mir das gar nicht bewusst war, ne, dass irgendwie dieses, ne, sich zusammensetzen und mal so einen Kuchen essen. Das findet da also bestimmt nicht um 16 Uhr statt, sondern als Nachtisch.
Hört sich gut an, wird aber, glaube ich, nicht zu meinem Essverhalten passen, weil ich schon immer so an den Hauptgerichten, dass ich, glaube ich, ein Stück Kuchen nachher nicht mehr runterbekommen würde.
Ja, die essen natürlich den ganzen Tag über total reduziert. Die Franzosen sind ja klassisch dafür da, irgendwie kaum zu frühstücken. Wenn, dann ist es eine Tasse schwarzer Kaffee oder sowas, ne? Und vielleicht mal ein Stückchen Baguette, damit mir nicht völlig vom Fleische fällt. Ne? Ja, und dann gibt es mittags. Leichte Kost und zum Abend dann das 3- bis 12-gängige Menü. Ne?
Okay, Peter, dann lass uns doch vielleicht jetzt nochmal zum Ende zusammenfassen, was wir uns hier heute in der Folge so erarbeitet haben, was wir so gelernt haben.
Okay, erstens habe ich zumindest gelernt, die klassische französische Küche gibt es nicht. Sondern wir müssen immer unterscheiden zwischen der französischen Haute Cuisine, die an den französischen Höfen im 17. Jahrhundert entstanden ist, und den französischen Regionalküchen, die ganz eigene Rezepte, die von der Haute Cuisine vollkommen abgekoppelt sind, besitzen.
Ja, von den Regionalküchen haben wir auch zwei, wie ich finde, wunderbare Rezepte vorgestellt.
Genau, wir hatten zum einen das Senf-Comté-Huhn aus Franche-Comté. Wir hatten Tourain Blanchi, die wunderbare Knoblauchsuppe aus dem Périgord.
Also zwei Rezepte, die wirklich einfach zuzubereiten sind. Die zeigen, dass eben die Regionalküche ganz anders ist als die Haute Cuisine. Also die unaufwendig herzustellen ist, wirklich.
Absolut.
Mit wenigen Zutaten. Wir haben bei beiden, glaube ich, 4 oder 5 Zutaten nur.
Ja. Einfache, sehr reduzierte, aber wirksame Zubereitung. Das ist ja das, worauf wir beide, glaube ich, sowieso stehen.
Ja, genau. Die beiden Rezepte gibt es auf jeden Fall auch in den Shownotes.
Absolut.
Dazu haben wir einen Wein.
Genau, den Rotwein Les Escures aus dem Weingut Mas del Perrier in der Appellation Cahors.
Der mir persönlich ganz hervorragend geschmeckt hat.
Ja, ist eine totale Entdeckung.
Totale Empfehlung, Entdeckung. Ja.
Preis-Leistungs-Verhältnis sensationell.
Super Preis, genau, den haben wir. Was haben wir noch? Ja, bei mir zumindest auch die Erkenntnis, dass der Einfluss der französischen Küche deutlich größer ist, als von mir vermutet.
Ja,
wir
absolut.
Haben drüber gesprochen, Mayonnaise, Remoulade, die ganzen Zutaten, die wir wirklich täglich in der Küche benutzen. Unglaublich viel aus Frankreich.
Das unglaublich viel aus Frankreich, genau. Auch auf unseren Alltag und wie wir Essen wahrnehmen, dass es erst eine Suppe gibt, dann ein Hauptgericht, dann eine Nachspeise und sowas, geht alles zurück auf die französische Küche. Und das ist tatsächlich, finde ich, auch ein immenser Einfluss, den man sich gar nicht so klar macht, weil es so selbstverständlich ist.
Ja, genau. Und wir haben darüber gesprochen, dass es diesen Mythos gibt, dass die französische Küche eigentlich aus der italienischen Küche kommt, Caterina von Medici und so weiter. Und haben aber auch gesagt, dass es wahrscheinlich wirklich ein Mythos ist, der von Kulturhistorikern doch
stark angezweifelt wird. Wir zumindest können es nicht nachprüfen.
Genau.
Aber ich würde sagen, an der Stelle machen wir das Kapitel Frankreich jetzt wirklich zu und kommen zum nächsten Programmpunkt, nämlich unserem Buchtipp. Und da geht es, das haben wir eben schon mal ganz kurz angerissen, als es um Katharina von Medici und Heinrich II. Ging, um das Buch Hitze des amerikanischen Autors Bill Buford, das du gelesen hast und von dem ich weiß, dass du davon vollkommen begeistert bist. Und da wirst du ja bestimmt auch gleich uns jede Menge zu erzählen können. Wir müssen aber zuerst, damit unsere Hörerinnen und Hörer und auch ich auf dem gleichen Stand sind wie du, uns ein bisschen damit beschäftigen, worum geht's in dem Buch eigentlich. Und dazu hast du uns was vorbereitet, nämlich eine Zusammenfassung. Und ich würde sagen, da hören wir jetzt erstmal rein.
Ja, gerne.
Bill Buford wurde 1954 in Louisiana geboren. Er ist Autor und war Literaturchef beim berühmten New Yorker. Bereits 1992 erschien seine erste packende Reportage Geil auf Gewalt, in der Buford in die englische Hooligan-Szene eintaucht und sie quer durch Europa begleitet. Auslöser für die Reportage war ein Zufall. Buford wird in einem Sonderzug Zeuge, wie eine Gruppe Fußballfans randaliert und dabei völlig außer Rand und Band gerät. 12 Jahre später ist es wieder eine zufällige Begebenheit, die ihn zu einem zweiten Buch inspiriert. Buford ist Hobbykoch und hat Freunde zum Abendessen eingeladen. Unter ihnen auch der New Yorker Sternekoch Mario Batali. Batali fragt, halb zum Spaß, ob er nicht bei ihm in die Lehre gehen möchte. Und Buford, zu diesem Zeitpunkt bereits 50, nimmt an. Wieder taucht er mit Haut und Haaren in eine Welt ein. Aber diesmal sind es keine gewalttätigen Hooligans, sondern die Welt der herrischen Küchenchefs, verrückten Pastamacherinnen und griesgrämigen Metzger. Er kündigt seinen gut bezahlten Job, um ein Jahr lang als Küchensklave im Sternerestaurant Bebo zu arbeiten. Er reist nach Italien, um beim berühmtesten Metzger der Toskana alles über Fleisch zu erfahren, und er besucht eine Pastamacherin im Chianti, um zu lernen, wie man die beste Pasta der Welt herstellt. Dabei erleidet er Verbrennungen und Schnittwunden, wird herumkommandiert und gedemütigt. Er muss bis spät in die Nacht arbeiten und bekommt die ganze Härte der Profiküche zu spüren. Aber am Ende schreibt er ein wunderbares Buch, das Appetit macht. Eine Liebeserklärung an frische Pasta, an auf den Punkt gekochte Polenta und an Fleisch, das 24 Stunden in Rotwein vor sich hinschmorgelt. Bill Bufords Buch Hitze. Abenteuer eines Amateurs als Küchensklave, Sous-Chef, Pastamacher und Metzgerlehrling. Erschienen 2008 im Hansa Verlag München.
Ja, wirklich ein ganz tolles Buch. Ich muss allerdings sagen, dass ich es nicht gelesen habe, tatsächlich, sondern gehört habe.
Ah, Hörbuch.
Ja, Hörbuch. Auf einer Autofahrt, längeren Autofahrt.
Liest er das selber?
Es wird gelesen von Wiglaf Droste.
Okay.
Der auch, glaube ich, ein hervorragender Koch ist. Ich kenne ihn nicht persönlich, aber habe ein bisschen was über ihn gelesen und habe auch ein wunderbares Buch über Wurst zu Hause.
Von Wiglaf Droste.
Von Wiglaf Droste, ja. Genau. Und der liest halt aus diesem Buch Hitze von Bill Buford. Und mich hat das wirklich total begeistert. Einfach diese Hingabe und dieser körperliche Einsatz, den Bill Buford da zeigt, wie auch in dem Buch davor, ne, wo es halt um die Hooligan-Szene geht, wo er sich wirklich voll reingeschmissen hat, macht er das hier auch. Also der ist ja da schon um die 50 oder 50, als er das anfängt. Und es geht wirklich für ihn ganz unten los. Also in diesem Sternerestaurant in New York.
Also es geht für ihn ganz unten los. Bedeutet, ich habe in dem Aufsager ja gesagt, er ist Hobbykoch.
Ja.
Das heißt, es ist jetzt für ihn nicht völlig überraschend, sich mit Lebensmitteln zu umgeben und an einem Kochtopf zu stehen. Aber was er macht ist, er geht in dieses Sternerestaurant, Bebo, aber da kocht er nicht.
Da kocht er nicht, zumindest nicht von Anfang an, sondern der Chef lässt ihn, auch wenn er Literaturchef ist und auch wenn er bekannter ist, nicht irgendwo anfangen, sondern lässt ihn ganz unten anfangen. Ja? Vielleicht nicht ganz unten, genau kenne ich jetzt die Hierarchie nicht.
Ja.
Aber er fängt in der Vorküche an. Mhm. Das heißt also in der Küche, die schon sehr früh morgens losgeht,
schnibbeln,
wo alles vorbereitet wird, genau. Und was er die ganze erste Zeit macht, ist Enten entbeinen.
Oh.
Ja, sorry, dass ich das jetzt als Vegetarier erzählen muss, aber es ist sowieso sehr fleischlastig, das Buch. Das muss man schon sagen. Ich habe einen Taz-Artikel darüber gelesen, da stand auch, dass sie nicht wüssten, ob es jetzt gerade für Vegetarier zu empfehlen wäre. Aber vielleicht auch doch. Auf jeden Fall, er muss ganz unten anfangen und da erlebt er natürlich alles. Ne? Also der Umgang mit den Messern. Ich weiß noch eine Szene, er fängt also frühmorgens an in dieser Vorküche und seine Chefin in dieser Vorküche fragt ihn nach seinen Messern und er hat gar keine eigenen Messer dabei. Der wird ihm das erstmal bewusst, dass zu einem guten Koch auch ein gutes Set an Messern gehört. Was man also persönlich mitbringt, dass man auch pflegt und hegt und dafür Sorge trägt, dass die Messer gut funktionieren.
Also da kann ich direkt zugeben, dass es mir gegangen wäre wie ihm.
Ja.
Ich wäre natürlich auch aufgeschlagen und irgendwie hätte mir gedacht, dass mir Arbeitsmittel möglicherweise gestellt werden.
Ja. Hm? Ist aber nicht so und das wundert sie natürlich, also die Chefin, und sie gibt ihm dann irgendwie Messer und er muss mit den Messern umgehen, schneidet sich natürlich. Später steht er dann am Grill, was eine etwas höhere Position ist, eben auch nicht mal Vorküche, sondern Hauptküche, und ist also für das Anfertigen von Fleisch und so weiter zuständig, verbrennt sich dabei. Ich weiß gar nicht, in welcher Situation es jetzt vorkommt, aber irgendwann in der Situation, wo er sich schneidet, blutet der Finger und er nimmt dann irgendeinen Handschuh, den er sich da drüber zieht, und er füllt sich mit Blut und so weiter. Also er wirft sich da wirklich vollkommen rein und bekommt keinen Starbonus. Ne? Und dann geht's weiter, nachdem er dort fertig ist, nach einiger Zeit, hört er nicht auf, weil die erste Idee war ja überhaupt nur, mal in die Sterneküche zu gehen, um zu lernen, wie es da so vor sich geht, sondern fährt nach Italien, um sich mit Pasta zu beschäftigen. Und bekomme es jetzt nicht mehr ganz genau beieinander, aber diese Pastamacherin, bei der er dann lernt, und das fand ich so toll, da sind die Produkte einfach, die Zutaten total wichtig, und zwar die richtigen Eier. Und in einer Situation ist sie, glaube ich, dann in New York bei ihm zu Besuch, soll da auf irgendeinem Kongress oder so Pasta herstellen und findet aber einfach in New York nicht die richtigen Eier dafür. Und sowas ist mir natürlich total neu, weil ich denke, okay, klar, Eier, ja, sollen jetzt keine schlechten sein, vielleicht sollen es auch ein paar Bio-Eier sein, aber wirklich da so auf den Punkt genau zu sagen, diese Pasta funktioniert nur mit dem genau richtigen Ei. Das, also diese Begeisterung dafür und auch diese Präzision oder Perfektionismus, das fand ich schon ziemlich krass.
Ja, aber ich glaube, das ist aber genau das, was Spitzengastronomie ausmacht. Ne? Denn die Luft nach oben wird natürlich dünn.
Ja.
Ne? Wird natürlich dünn. Und irgendwie musst du dich ja, um den Step weiterzumachen, abheben vom Durchschnitt oder deinen Mitbewerbern oder wie auch immer du es nennen willst. Und das kann ja nur über die Auswahl der Zutaten oder über die händische Art der Zubereitung mit 1000 Einzelschritten. Anders kann es ja nicht gehen.
Ja, ja. Denke ich auch. Ja, und das hat mich wirklich begeistert. Und wie gesagt, ich habe es nicht gelesen, sondern als Hörbuch gehört. Ich habe jetzt auch mal für unsere Folge recherchiert. Ich habe es auf jeden Fall bei den großen Online-Versendern jetzt auch nicht mehr tatsächlich
neu gefunden. Ja, habe ich auch gesehen. Wird nicht mehr aufgelegt, ne? Aber es gibt es in Massen gebraucht.
Was ich überhaupt nicht nachvollziehen kann, weil es wirklich ein gutes Buch ist. Ich weiß, du hast es auch im Regal stehen, noch nicht gelesen, aber wirst du vielleicht bald machen.
Ja.
Also mich hat es begeistert. Man hat einen Einblick bekommen in die Sterne-Gastronomie. Man hat einen Einblick bekommen in die handwerkliche Kunst von Leuten, die sich mit Lebensmitteln beschäftigen, die wirklich Wert auf die kleinsten Kleinigkeiten legen. Ja? Wo ich schon mal sage, in der Alltagsküche, da lasse ich mal 5 Grad sein, mache ich jetzt einfach mal so, da lassen die nicht mit sich spaßen. Und ob das bei dem Metzger war, in der Toskana halt, wie wird ein Stück Fleisch geschnitten, zubereitet, wie müssen die Rinder aufwachsen und so, das ist schon faszinierend.
Ja, klar, ich kann mir das absolut vorstellen. Es geht ja auch nicht darum, dass, wenn jemand wie wir, also ein Laienkoch, sowas liest, das, was er da liest, 1:1 nachzumachen, sondern sich Inspiration zu holen, Wie gehen andere Leute, Profis, die den ganzen Tag nichts anderes machen, sowas an? Auf was legen die Wert?
Ja.
Ne? Das ist ja einfach nur das ganz Interessante. Geht ja jetzt nicht darum, dass wir irgendwie jedes Mal, wenn wir Nudeln machen, irgendwie die selber machen müssen und müssen dafür ein ganz bestimmtes Ei von einem ganz bestimmten Huhn uns besorgen. Ne?
Ja.
Also ich finde das toll. Ich werde spätestens im nächsten Urlaub auf jeden Fall mir das Buch zu Gemüte führen und bin schon ganz gespannt.
Peter, kommen wir nochmal vielleicht jetzt zu unserer letzten Rubrik. Kulinarische Erlebnisse der letzten Zeit. Fang du mal an. Was ist dir passiert?
Ich habe in letzter Zeit mal wieder häufiger, was ich ganz lange nicht gemacht habe, Gazpacho gemacht.
Mhm.
Die andalusische kalte Gemüsesuppe. Und bin deswegen ganz angetan, weil uns ja beiden nachhaltiges Kochen, Resteverwertung und so weiter wichtig ist. Ne? Und ich nochmal festgestellt habe und weiß gar nicht, warum ich da so lange nicht drauf gekommen bin, wie wunderbar das mit einer Gazpacho funktioniert.
Mhm.
Für die Leute, die es nicht kennen, das ist eine aus Andalusien kommende Suppe, die auf der Basis von Gurken, Tomaten, Olivenöl, Salz, Pfeffer und Weißbrot zubereitet wird, was alles einfach gemeinsam püriert wird. Und dann hast du eine wunderbare Suppe. Ne? Eiswürfel werden normalerweise noch mit rein püriert.
Mhm. Ne? Und, warum macht man das?
Damit sie kühl ist, weil es in Andalusien heiß ist, zur Erfrischung.
Mhm.
Ne? Und es ist auch bei uns, weil frische Gemüse reinkommen, ein klassisches Sommergericht. Aber an heißen Tagen ist eine Gazpacho was ganz, ganz, ganz Herrliches.
Mhm. Also ich muss sagen, ich habe die auch schon mal probiert. Ist jetzt ein paar Jahre her. Ich bin damals nicht richtig mit warm geworden. Mit der eiskalten, mit der kalten Gemüsesuppe. Aber ich würde sie gerne mal bei dir probieren.
Ja, natürlich.
Vielleicht ändere ich mal meine Meinung noch.
Wir können es gleich noch eine machen.
Okay.
Weil es geht wirklich schnell.
Mhm.
Das ist der zweite Vorteil. Mhm. Und es ist was total Puristisches, weil du wirklich nur diese Gemüse hast.
Mhm.
Und es lässt sich eben wunderbar variieren. Ich habe ja gerade gesagt, in die klassische andalusische Gazpacho kommen Gurken, Tomaten, Eiswürfel, Olivenöl, Salz, Pfeffer und Knoblauch. Den habe ich eben vergessen. Und ich weiß zum Beispiel, das ist aber auch angelesenes Wissen, dass die Tomate es noch nicht so lange in Europa gibt, wie es schon die Gazpacho gibt. Das heißt, auch die Tomate ist erst später dazugekommen. Das heißt, wenn wir davon ausgehen, dass wir eine Suppe haben, für die du im Grunde eigentlich nur Gurke brauchst, vielleicht Salz, Pfeffer, bisschen Olivenöl, bisschen Weißbrot.
Mhm.
Und dann kannst du alles reintun, woran du Spaß hast und was du gerne verwerten möchtest oder musst. Ne? Und ich habe die verschiedensten Sachen ausprobiert schon. Ne? Also mir ist zum Beispiel grundsätzlich immer ein Anliegen, dass wenn ich sowas kaufe wie, sagen wir mal, Radieschen, das Grün mit zu verwerten. Ne? Also nicht nur die Radieschenknollen, die roten, sondern das Radieschengrün. Kann man ja tausend Sachen vormachen, kann es auch wunderbar in Eintöpfe tun oder auch in warme Suppen, selbstverständlich. Ne? Aber in der Gazpacho ganz wunderbar. Sie verliert dadurch optisch so ein ganz klein bisschen an Reiz durch diese Blätter, weil dadurch kriegt die Suppe so eine gräulich-bräunliche Optik, ne? Die dann vielleicht nur noch irgendwie mittelappetitlich aussehen mag für das ein oder andere Auge. Aber diese Radieschenblätter geben der Suppe wirklich ein sehr würziges, vielleicht so ein bisschen an Rauke, also Rucola erinnerndes Aroma. Ich habe auch schon die Blätter von roter Beete zum Beispiel mit reingeboten. Ich habe auch schon eine rote Beete-Knolle mit reingemacht. Dann war das halt natürlich eine tiefviolette Gazpacho, kam dann dabei raus. Ne? Ich habe Fenchel schon reingemacht, Staudensellerie habe ich schon reingemacht. Also immer Sachen, die ich noch übrig hatte, weil ich vielleicht vorher was anderes damit zubereitet habe, aber sie eben nicht komplett verwerten konnte. Und dafür ist die Gazpacho wirklich eine ganz wunderbare Sache. Nichts muss weg, alles kann rein und irgendwie schmeckt's wirklich immer.
Mhm.
Was ist dir begegnet?
Zwei Sachen. Zum einen habe ich mich mit einem Freund unterhalten darüber, ob es eigentlich einen Unterschied gibt zwischen grünem Spargel und weißem Spargel. Also ob das, es gibt natürlich einen Unterschied, klar, der eine ist grün, der andere ist weiß. Aber ob das zwei verschiedene Spargelsorten sind. Ja?
Könnte ich zum Beispiel jetzt ehrlich gesagt gar nicht beantworten.
Also ich bin ganz felsenfest davon ausgegangen, dass es definitiv so ist. Und die Antwort ist ja und nein. Also es ist so, im Grunde genommen lässt sich tatsächlich aus weißem Spargel grünen Spargel machen. Ja? Indem nämlich weißer Spargel wird ja so angehäufelt, Also das kennst du ja vielleicht, wenn du am Spargelfeld vorbeigegangen bist, so kleine Welle.
Selbstverständlich, ja, natürlich.
Genau.
Wo drunter die Spargelpflanzen sind.
Genau.
Ja.
Und der Spargel wird in dem Augenblick geerntet, wenn der Spargelkopf sozusagen aus dem Boden rausguckt.
Ja. Ne?
Dann ist er fertig. Grüner Spargel, das wird eben, da wird die Erde nicht angehäufelt, sondern der wächst so aus dem Boden raus. Mhm. Und dadurch natürlich bekommt er dann die Sonne, dass er grün werden kann. Direkt.
Es ist also, ne, die gleiche Pflanze. Und grüner Spargel ist das, was oberirdisch.
Genau. Genau. Ne? Und das hätte ich wirklich nicht vermutet. Es ist aber mittlerweile auch so, deswegen sagte ich gerade ja und nein. Mittlerweile werden auch für Bleichspargel extra Spargelsorten gezüchtet und für grünen Spargel wieder andere Spargelsorten gezüchtet.
Ja, das wäre jetzt auch meine Vermutung gewesen.
Genau. Genau. Aber im Grunde genommen ist es tatsächlich so, grüner Spargel kann Bleichspargel sein, der eben überirdisch wächst. Und das Interessante fand ich, und damit wieder den Anschluss zur Frankreich-Folge, in Italien wird grüner Spargel bevorzugt. In Spanien und Deutschland wird der Bleichspargel, also der weiße Spargel, bevorzugt.
Ja. Ja,
während, aber auch da gibt es wieder einen Unterschied. In Frankreich werden extra Sorten gezüchtet, die einen schönen violetten Kopf haben. Wird dort habe ich Spanien gesagt?
Weiß ich jetzt auch
nicht. Also in Frankreich auf jeden Fall. Entschuldigung. In Frankreich werden Sorten bevorzugt und extra gezüchtet, die einen violetten Kopf haben. Während es bei uns ja so ist, dass ein Spargel, dessen Kopf violett geworden ist, ja gleich 2-3 Euro pro Kilo günstiger ist.
Ja, absolut. Ne? Natürlich. Das gilt als zweite Wahl.
Ja. Genau. Das fand ich noch ganz interessant.
Ja, während die Italiener, das hast du gerade gesagt, den grünen Spargel bevorzugen.
Richtig, genau.
Und das kann jeder mit seinem italienischen Kochbuch oder mit einem Besuch im italienischen Restaurant auch ganz leicht nachvollziehen.
Genau.
Normalerweise ist das immer grüner Spargel, der verwendet wird.
Also das war so ein Thema aus der letzten Zeit. Und dann hat meine Frau eigentlich Gudula noch einen interessanten Stand auf dem Markt entdeckt, der wirklich ausschließlich Salamis hat im Angebot. Mhm. Ich muss dazu sagen, für Leute, die jetzt nicht aus Münster kommen und zuhören, ist wirklich ein ganz wunderbarer Markt am Dom.
Ja, genau. Das muss man vielleicht erwähnen. Der Münsteraner Markt ist auch über die Stadtgrenzen hinaus bekannt.
Absolut, ja.
Wir haben immer Busladungen von Touristen, die jeden Samstag zu diesem Markt in die Stadt gekarrt werden.
Der ist auch sehr groß.
Der ist sehr groß, weil der Domplatz in Münster einfach sehr groß
wir
ist.
Wir sprechen da tatsächlich von Straßen. Also es gibt die Fleischstraße, die Käsestraße und so weiter. Ne?
Ja, genau. Und das ist für die Leute, und das verstehe ich auch, sehr interessant, weil es wirklich sehr schön ist. Aber der Einheimische, zu denen wir uns zählen, geht vielleicht doch hin, bevor die Touristenströme
Bei sehr schönem Wetter sollte man früh da sein, bei schlechtem Wetter kann man auch erst um 11 da sein. Naja, auf jeden Fall gibt es da einen Stand, der nur Salamis verkauft.
Den Gudula kürzlich entdeckt hat.
Genau, kürzlich entdeckt hat. Da haben wir jetzt schon mehrfach eine Salami gekauft, die kommt aus Ardèche, richtig ausgesprochen?
Ardèche ist ein französisches Departement im Süden Frankreichs und benannt nach dem gleichnamigen Fluss Ardèche.
Ja, und diese Salami, das ist eine luftgetrocknete, wobei ich glaube, Salamis sind immer luftgetrocknet, weiß ich jetzt gar nicht, ich glaube schon. Ziemlich fettig, aber das muss die auch sein für den Geschmack. Und die ist im Kräutermantel. Das ist also eine ganz, ganz wirklich dicke Kräuterkruste drumherum. Mhm. Und die ist auch sehr wichtig für das, was ich damit gemacht habe. Also die Salami schmeckt wirklich ausgezeichnet auf dem Brot, einfach so aufgeschnitten. Aber ich habe dann überlegt, was kann ich damit vielleicht auch für ein kleines Rezept machen. Habe dann Nudeln genommen, in dem Fall Macaroni, ganz normal gekocht, wenn man Nudeln kocht. Und in einer anderen Pfanne habe ich diese Salami, also in kleine Stücke geschnitten, etwas ausgelassen, dann etwas Trüffelbutter dazugegeben und ein paar Morcheln. Morcheln habe ich noch nie vorher gegessen. Es war auch eine Entdeckung, die ich letztens hatte, in einem großen Supermarkt hier in Münster. Der hat nämlich eine wahnsinnig gute und vielfältige Pilzabteilung tatsächlich. Da gibt es alle möglichen Pilze. Da habe ich das erste Mal in meinem Leben Morcheln gekauft. Mhm. Hast du schon mal Morcheln probiert?
Ja klar, Königin der Speisepilze. Gibt es übrigens auch in den Bioläden hier.
Ja? Ah, ja. In getrockneter Variante oder auch in frisch?
Nee, beides. Also frisch, wenn sie Saison haben.
Ja, okay.
Und getrocknet immer, klar.
Obwohl ich gar nicht weiß, ob die gezüchtet werden können. Wie
kann man züchten, aber jetzt wie genau, kenne ich mich auch nicht.
Okay, also wir haben Trüffelbutter, die Salami, Morcheln, einfach so ein bisschen in der Pfanne geschwenkt. Und dann von dem Nudelwasser etwas dazugegeben, damit ich etwas mehr Soße habe. Nudeln dazugegeben, alles warm gemacht, vielleicht einen ganz tollen Geschmack. Nachher noch ein bisschen Parmesan drüber und das war's.
Ja. Dann springt das deiner Fantasie? Ja, oder ist das auch wieder was, was du dir, weil wir eben schon mal drüber gesprochen haben, anhand oder mit Food Pairing?
Nein, in dem Fall nicht. Ist ja jetzt auch wirklich kein ganz außergewöhnliches Rezept, also eine Wurst oder einen Schinken klein zu schneiden.
Ja, aber die Morcheln finde ich jetzt vielleicht.
Ja, das kam einfach durch den Besuch in diesem Supermarkt, wo ich mich wirklich gewundert habe, dass so viele verschiedene Pilzsorten dort angeboten wurden und einfach mal zugegriffen. Die sehen ja auch ganz gut aus, so
Morcheln, ja,
besonders aus, ne? Genau, Trüffelbutter habe ich einfach eine Trüffelbutter aus dem Glas genommen.
Okay, hast du also nicht selber hergestellt, sondern
habe ich selber hergestellt. Habe ich eigentlich immer im Haus, weil wenn man sich wirklich keine Arbeit machen will, ich finde ein Rührei mit ein bisschen Trüffelbutter oder auch Nudeln mit Trüffelbutter sind immer eine ganz wunderbare Sache. Stehe ich also total drauf.
Ja, und gut, dass du das erwähnst, weil das ist eine Sache, die wir bisher noch überhaupt nicht erwähnt haben, die aber nochmal so ein bisschen unser Frankreich-Thema schneidet, denn das Périgord ist bekannt für seine Trüffel und seine Trüffelmärkte. Und das ist ganz imposant, wenn man das noch nie gesehen hat. Viel interessanter ist aber, dass auf den normalen Märkten man immer wieder Bauern sieht, die so versuchen, Trüffel aus der Hosen- oder Jackentasche zu verkaufen. Beziehungsweise gar nicht auf die Märkte gehen, sondern schon vorher auf den Parkplätzen versuchen, ihre Trüffel unters Volk zu bringen. Warum? Der Trüffel ist was unglaublich Teures, was unglaublich Wertvolles und so lassen sich eine Menge Steuern sparen. Ist ja klar, ne? Wenn irgendwie aus dem Kofferraum oder aus der Jackentasche. Und deswegen sehen wir in den Wintermonaten auf den Märkten auch tatsächlich wirklich zivil, aber auch uniformierte Fahnder, die da unterwegs sind und aufpassen, weil da geht es schon richtig um Summen, ne? Weil so ein Trüffel kostet Geld. Ne? Ich glaube, also der Kilopreis liegt gerade bei 1500 Euro oder sowas, also wirklich teuer.
Also ich stehe total auf Trüffel und mag natürlich auch frischen Trüffel, aber ist ja nicht immer Saison, hat man nicht immer im Haus, ist auch relativ teuer und deswegen arbeite ich da oft mit Trüffelbutter. Bisschen blöd finde ich, ich habe da mal versucht zu recherchieren, vielleicht weiß auch einer der Hörer oder Hörerinnen da ein bisschen mehr drüber. Ich glaube, es gibt keine Trüffelbutter, die nicht noch, wo nicht noch Trüffelaroma zugesetzt wurde.
Ja, deswegen hatte ich gerade gefragt, genau, ob du die möglicherweise selber machst.
Nein.
Ja, ja.
Ist vielleicht eine gute Idee, gerade aus diesem Grund, weil, wie gesagt, ich habe ein bisschen recherchiert online und geschaut und überall wird eigentlich noch sowas angegeben wie Aroma oder naturidentisches Aroma oder Trüffelaroma. Das ist im Endeffekt nichts anderes als etwas, das wohl auch natürlich in Trüffeln vorkommt, das Aroma, das aber hier künstlich hergestellt wird. Ich habe mir das mal hier aufgeschrieben. Das ist also das in Trüffeln vorkommende Bismethyltiomethan.
Ja, konnte ich mir jetzt schon nicht merken, aber klingt gefährlich.
Das Interessante ist nur, dieses Aroma wird industriell aus Flüssiggas gewonnen, ist bestimmt nicht gefährlich und auch erlaubt, aber hört sich irgendwie nicht so gut an.
Ja, da hat man schon ein schlechtes Gefühl, finde ich. Ne? Und wenn sowas in einem Lebensmittel drin ist, dann kann man ja zu Recht die Frage stellen, warum tun sie überhaupt noch echten Trüffel rein? Also dann kann man sie auch direkt künstlich essen.
Ja, ich habe, wie gesagt, ich habe es gelesen, um halt den Trüffelgeschmack noch zu verstärken. Deswegen Aroma zugesetzt.
Ja, klar.
Ja gut, ich glaube, Peter, wir sind am Ende für heute.
Das würde ich auch sagen. Es war aber eine interessante Folge. Also heute habe ich viel gelernt.
Lange,
sagen,
oder?
Ne? Ja, das glaube ich auch. 1,5 Stunden haben wir überschritten, oder? Okay, dann bleibt uns noch, uns bei euch, unseren Hörern, zu bedanken. Gerade heute, lange Folge. Wenn ihr bis zum Ende dabei geblieben seid, Chapeau, wie der Franzose sagt. Wir würden uns freuen, wenn ihr diese Episode, wenn sie euch gefallen hat, auf Social Media mit euren Freunden teilt. Die Kanäle verlinken wir in den Shownotes. Diese Shownotes findet ihr unter herdundofen-podcast.de/2. Da gibt es dann natürlich auch nochmal alle Rezepte aus dieser Frankreich-Folge. Wenn ihr uns einen Gefallen tun wollt, wären wir super dankbar, wenn ihr uns eine Review bei iTunes hinterlassen könntet. Denn das hilft dem Podcast ungemein und bringt ihn nach vorne, sodass wir alle die Chance haben, mit noch mehr Menschen, Hobbyköchen, Gleichgesinnten, die sich also für Essen und Esskultur interessieren, in Verbindung zu treten. Denn das ist ja unser Ziel mit diesem Podcast. Wir wollen ja Menschen verbinden, wir wollen mit euch in Verbindung treten und uns austauschen, damit wir alle gemeinsam an unseren Herden und Öfen ein bisschen besser werden und inspirierter werden. Wenn ihr Fragen habt, Wünsche habt, Ideen, Themenwünsche oder beizutragen habt zu dem, was wir heute besprochen haben und viel mehr wisst über die französische Küche als wir,
Was ganz bestimmt der Fall ist,
Dann freuen wir uns, wenn ihr euch bei uns meldet. Das geht über Social Media, haben wir gerade schon gesagt. Oder ihr schreibt per E-Mail an billy@herdundofen-podcast.de oder an peter@herdundofen-podcast.de.
Peter, hat Spaß gemacht. Haben wir noch was von dem Wein?
Ich glaube noch eine ganze Menge, denn beim vielen Reden kann man nicht so viel trinken. Aber das sollten wir jetzt machen.
Okay.
Also, alles Gute wünschen wir euch. Ciao und tschüss. Bis zur nächsten Folge.
Bis zum nächsten Mal. Ciao.